Wir sprechen heute mit Bernd. Bernd wurde 1962, allerdings unter anderem Nachnamen, geboren in Braunschweig und ist in Bad Salzuflen aufgewachsen. Bernd gilt als der erste Punk von Bad Salzuflen, was übrigens ein Kurort in Ostwestfalen ist. Bernds erste Band hatte den Topnamen Vatikan. Es gab dann später die Gründung, Mitarbeit bei dem Label Fast Weltweit, aus dem auch Bands wie Blumfeld und die Sterne hervorgegangen sind. Bernd ist Mitte der 80er Jahre nach Hamburg umgezogen und gründete ein bisschen später dort die Band Die Antwort. Nicht zu verwechseln, es gibt, glaube ich, eine südafrikanische Band, die so ähnlich klingt, aber oder eine holländische Band, die so ähnlich klingt, aber anders geschrieben wird. Und mit Die Antwort war Bernd durchaus erfolgreich und es gab zumindest Major-Label-Veröffentlichungen. Nach dem Ende der Band hat Bernd dann massenhaft Solo-Platten rausgebracht. Ich habe es jetzt nicht nachgezählt, aber es waren wirklich sehr viele. Und es gibt Bernd auch immer wieder in einem Bandkontext, in erster Linie mit Bernd Begemann und die Befreiung. Bernd war aber auch im TV aktiv. Auf dem NDR gab es 3 Folgen von einer Talkshow namens Bernd im Bademantel. Und sogar in einigen Kinofilmen hat er mitgespielt, so in kleineren Rollen. Ein Highlight, glaube ich, von Bernds Karriere, muss man sagen, war im Jahr 2010. Da hat er nämlich das Land Niedersachsen bei dem Eurovision Song Contest von Stefan Raab mit einem Coversong von einem Freddie Quinn Song vertreten und hat dabei den ehrenhaften letzten Platz belegt.
Mit Abstand.
Was im Zusammenhang mit Bernd immer wieder erwähnt wird, ist der Begriff Entertainer. Es gibt unendliche Songs. Ich glaube, er hat über 500 veröffentlicht. Außerdem ist Bernd auch quasi Podcast-Kollege, denn er macht seit vielen Jahren zusammen mit Kai Otto und Ben Schado. Letzterer auch Mitglied von Die Befreiung, den Filmpodcast Flimmerfreunde. Bernd spielt immer noch so über 100 Konzerte im Jahr, solo und mit Band. Und veröffentlicht Platten. Er wohnt in Hamburg und ist Vater einer Tochter, die übrigens auch Musikerin ist.
Ja. Ja, und so also Bernd ist toll. Bernd ist toll, genau.
Nein, toll zusammengefasst, danke.
Ach so, ich dachte, du komplizierst den Satz, Bernd ist mit toll, das wäre ja auch ganz schön.
Ja, ich bin schon irgendwie ein Arsch, aber nicht so ein Arsch.
Ja, das tatsächlich passt so ein bisschen zu meiner Einleitung. Also immer wenn ich mit meiner Lebensabschnittsgefährtin mal überlege, ey, wen können wir denn nochmal für einen Podcast einladen? Die hat schon seit mindestens 2 Jahren gesagt, warum eigentlich nicht Bernd Begemann? Weil die den immer gehört hat. Und ich hatte irgendwie gedacht, kannte den Namen, interessiert mich irgendwie nicht so. Jetzt wurden wir nochmal angesprochen, ey, wollt ihr nicht mal Bernd Begemann machen? Und dann habe ich gedacht, ach, warum denn eigentlich nicht? Weil der passt natürlich eigentlich total gut rein. Also Punk hat definitiv Bernds Leben beeinflusst. Auch dieses ganze Hamburger Schule-Ding, wo ja Bernd so ein bisschen so als der Ziehvater oder Vorfahr fast gilt oder sowas.
Ich würde sagen, der Godfather.
The Godfather auf Hamburger Schule ist ja auch ohne Punk eigentlich nicht denkbar. Und was ich inzwischen aber, nachdem ich mich jetzt so ein bisschen mit Bernd beschäftigt habe, der gehört ja nirgendwo so richtig dazu. Also jetzt irgendwie immer so ein bisschen zwischen den Stühlen, musikalisch sowieso, ideologisch irgendwie auch, hat irgendwie auch mal so ein bisschen aus linken Kreisen Stress gekriegt wegen einem Lied, was der Junge, der nie mein Onkel wurde, über seinen Onkel, der Wehrmachtssoldat war, hatte Streit mit Ted Geier von Zitronen so ein bisschen, der
ja auch schon mal
leicht.
Leichter. Das ist schnell passiert.
Gut kann sein. Wir haben 3,5 Stunden mit Ted verbracht, ohne Streit, glaube ich zumindest.
Okay.
Man weiß es auch nicht genau. Sprechen wir bestimmt auch noch zu. So, und ich, in Vorbereitung dazu, ich kenne einige Leute, inklusive meiner Lebensabschnittsgefährtin, die sind schon so Bernd Begemann-Fans. Es gibt viele Bernd Begemann-Fans. Ich weiß nicht, ob wir denen heute gerecht werden, weil wir noch keine riesen Bernd Begemann-Fans sind. Es gibt Leute, die begleiten ihn seit Jahrzehnten, glaube ich, und andersrum. So, der große Durchbruch gab es ja noch nicht. Also es gibt einen Song mit Olli Schulz zusammen, der so zumindest auf YouTube ganz gut funktioniert und auch auf Spotify mit vielen Aufrufen. Aber ich glaube, Bernd macht es bewusst oder unbewusst, bin ich mir gar nicht so sicher, Leuten gar nicht so super einfach, ihn zu mögen. Oder es ist, also wenn man sich, also die Musik ist irgendwie auch so ein bisschen distanziert.
Da würde ich schon gleich widersprechen. Ja, ich lasse sie zu Ende reden. Aber da würde ich tatsächlich
einhaken. Kannst du auch machen. Ja? Aber es gibt, also ich habe es mehrfach gehört, also sowohl in so Rezensionen zu Flimmerfreunde als auch zu Leuten, die, weil es gibt auch einige Podcasts über Bernd Begemann, so Folgen, wo die Leute sich nur über ihn und nicht mit ihm unterhalten. Und da gab es immer die Leute, die sagen, ich hatte eigentlich überhaupt gar keinen Bock, das gefällt mir gar nicht. Aber dann haben sie sich damit beschäftigt und das ging mir ganz genauso. So, und ich weiß, es liegt auch so ein bisschen, glaube ich, an so einer Art zu reden, die sehr distanziert wirkt, ein bisschen affektiert. Irgendwer hat, glaube ich, geschrieben, ich dachte, der verarscht mich, der Typ. So. Und da muss man, glaube ich, so ein bisschen sich durcharbeiten, was ich total geil finde, weil Bernd spannende Sachen erzählt und spannende Sachen erlebt hat. Und deswegen habe ich da heute total Bock drauf. In letzter Zeit ist hier viel Bernd Begemann zu Hause gelaufen. Mein 7-jähriger Sohn hat wegen dem Song Komm zurück, Olli Schulz hat, schon wieder dieser Olli Schulz? Was soll das? Wer ist das? Ich so, ja. Der kam eben gerade, als wir gesprochen haben, hier rein. Hä? Du redest mit Bernd Begemann, weil wir ein paar Videos geguckt haben? Ich so, ja, ich rede mit Bernd Begemann. Insofern, ich habe Bock und ich werde vielleicht doch richtiger Fan, Bernd.
Ich glaube, du bist jetzt schon Fan. Ich muss da ganz kurz einhaken. Ich hatte Bernd tatsächlich auch lange nur so peripher auf dem Schirm und habe mich in der Vorbereitung jetzt auf dieses Gespräch, habe mich durch sein durchaus sehr üppiges Opus intensiv durchgehört und war immer hin und her gerissen. Es gab so Momente, dass ich so dachte, meint er das jetzt ernst? Dann war ich aber auch so berührt und bis zum Schluss konnte ich ihn nicht richtig greifen und habe dann viele auch so Podcasts und andere Interviews mit ihm gelesen und habe dann verstanden, dass dieses nicht greifbare eigentlich die besondere Leidenschaft ausmacht, die Bernds Fans ihm entgegenbringen. Auch, dass er bei Konzerten Songs dann mal in der Mitte anfängt oder in der Mitte aufhört. Eine wahnsinnige Flexibilität. Ich habe mich oft gefragt, wie viel ist von dem, was Bernd so veröffentlicht, wie viel davon ist echt und wie viel ist in Anführungsstrichen? Wie viel ist praktisch ein Zitat und wie viel ist Rolle und wie viel ist echt? Und um das alles rauszufinden, sprechen wir heute mit ihm, denn das wirft viele Fragezeichen aus, aber ist wahnsinnig faszinierend. Und deshalb freuen wir uns total auf Bernd. Hallo Bernd. Hey. Endlose Einleitung jetzt, ne?
Und so erhellend für mich. Und ich habe, glaube ich, schon früh gemerkt, warum ich nicht populär werden kann. Wegen ziemlich genau dem, was ihr gesagt habt. Also abgesehen von meinem Vornamen. Wenn man schon Bernd heißt, dann ist offensichtlich, dass man älter als 40 ist. Das ist schon mal ganz öde. Also Bernd zu heißen, das klingt irgendwie nach kalten Kartoffelbrei irgendwie in der Diele oder Kartoffelbrei mit Holzschuhen essen, so klingt Bernd. Aber jemand hat mir mal nach dem Konzert gesagt, was sollte das denn jetzt? So ein Lied ist total lustig und ich lache und das nächste Lied als erzählst du irgendwas, wie eine Frau eine Abtreibung hatte, was das, mir ist es alles zu komisch, mir ist es alles zu viel hin und her. Und ich dachte, okay, fair, also dann ist das nicht für dich, dann ist das mehr für mich und die wenigen Glücklichen, die das ähnlich empfinden wie ich, dass das Lächerliche und Erhabene nur Millimeter voneinander entfernt ist.
Macht total Sinn, kommen wir noch zu. Ich würde jetzt mal mit unseren Vorfragen starten. Und die erste ist ein bisschen, könnte profaner sein, aber vielleicht auch nicht. In fast allen Videos, die ich von dir gesehen habe und Plattencovern und so, spielst du so eine rote, halbakustische Westtone-Gitarre. Mhm. Das ist nicht gerade eine legendäre Marke, inzwischen hast du, glaube ich, auch eine Gibson-Gitarre. Also Westtone ist, glaube ich, eher so eine Billigmarke, eher, ne?
Koreanische Billigmarke, 1978 von dem Geld gekauft, was entstand entstanden ist, weil ich meine Comicsammlung verkauft habe. Damals, wenn ich diese Comics behalten hätte und heute verkaufe, würde ich dafür, glaube ich, 20.000 Euro kriegen oder so. Die ganzen Hit-Comics, Superman, Vintage, die ersten Donald Duck Sammelbände, was weiß ich. Aber da, manchmal muss man sich häuten, um eine neue, schnellere Schlange zu werden.
Aber was schätzt du an der Gitarre? Weil du spielst die ja immer noch. Ja. Was macht die so besonders für dich, außer dass die ganz billig war?
Eine Halbakustik-Gitarre mit Trapezaufhängung. Das ist jetzt ziemlich spezialistischer Gitarrenschnack. Also Halbakustik bedeutet, dass sie leiser ist als eine Western-Gitarre und dass sie lauter ist als eine normale Elektro-Gitarre, wenn man sie unverstärkt spielt. Das ist für mich der ideale Pegel, um Lieder zu schreiben, weil wenn ich so gerade in der Gestaltungsphase, jetzt drücke ich das viel wissenschaftlicher aus, als es ist, wenn ich Lieder schreibe, summe ich vor mich hin. Es sind unentwickelte, ungeformte Impulse. Eine Western-Gitarre wäre dazu zu laut. Dann würde ich sofort eine Struktur spielen. Oh, jetzt spiele ich diesen Griff, den kenne ich. Jetzt spiele ich dieses Arpeggio, das ist so, das funktioniert ja immer. Nein, eine Halbakustik-Gitarre ist diskreter. Die ist ein bisschen im Hintergrund, wenn man Lieder schreibt. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist die Trapezaufhängung.
Wir
sind jetzt an diesem Punkt. Ja. Ich muss das jetzt klären.
Okay, Trapezaufhängung, los.
Aber ich verstehe, dass das super langweilig ist.
Nein. Ich wollte noch was zu der Sache Halbakustik sagen. Hat nicht auch John Lennon immer eine halbakustische Gitarre gespielt?
Ja, viele haben das gemacht. Und das hängt auch damit zusammen, dass Gitarren immer Aussagen haben, meiner Meinung nach. Also zeig mir, was du spielst und ich sage dir, wie du gesehen werden willst. Zum Beispiel eine Fender Telecaster hat eine Aussage, wenn du das spielst. Das bedeutet, wenn du die dir umhängst, sagst du damit der Welt, ich bin eine ehrliche Haut. Bruce Springsteen.
Aber auch Prince.
Ja, aber Prince hatte eine spezielle deutsche Boutiquen-Telecaster mit so einem Leopardenmuster ein bisschen. Mhm. Ja, ich bin eine ehrliche Haut, aber ich bin auch super verspielt und speziell.
Der Freund hat ja auch sonst irgendwann auch seine Love-Symbol-Gitarre und sowas.
Ja, Absurdes. Gut, das auch, aber hatte mal so ein Telecaster.
Ja, stimmt.
Ding.
Joe Strummer, was weiß ich, Peter Maffay, die spielen Telecaster. Und wenn du eine Gibson Les Paul spielst, dann bedeutet das, ich bin ein heißer Hirsch und ich kann was. Nein, vor allen Dingen, ich bin ein heißer Hirsch. Wenn du sagen willst, ich kann was, nimmst du eine Stratocaster, wie Eric Clapton oder Mark Knopfler. Und wenn du eine Gibson SG spielst,
korrekt.
Gibson SG, wie Angus Young sie spielt.
Und wie Jobst hier bei uns, der spielt auch eine SG.
Okay, ich sag dir jetzt, was das bedeutet. Eine Gibson SG ist ein Mittelding aus ich bin eine ehrliche Haut und ich bin ein heißer Hirsch. Weil es ist ja eine Gibson, aber es ist nur so ein Brett.
Jetzt habe ich aber noch Hirsch was für dich.
Ich bin noch eine ehrliche Haut, Angus Young und euer Freund.
Eine Halbakustik. Ja, weißt du, ganz kurz, ich muss noch was wissen. Weißt du, welche Gitarre ich noch spiele?
Nein.
Auch nur wegen der Optik?
Ja.
Eine Dean Armstrong-Gitarre.
Welche Dean Armstrong?
Na, diese Plexiglas-Gitarre.
Oh, wow.
Die spiele ich. Ja, was heißt das?
Das heißt, dass du in den 80ern Fernsehen geguckt hast.
Scheiße. Ja, okay. Ich spiele sie in erster Linie wegen, weil ich großer Black Flag-Fan bin, ehrlich gesagt.
Okay.
Aber.
Aber nur die frühe Phase.
No, oder
auch
nee.
Die späte mit ja. Sängerersatz.
Auf jeden Fall auch. Fast bis zum Ende, würde ich sagen.
Die Black Sabbath beeinflusste Spätphase.
Nee, Black Flag.
So, nee, er sagt ja diese.
Also die Black Sabbath beeinflusst. Ja, finde ich, da gibt's gute
Sachen. Finde ich auch.
Sehr speziell. Es sind Menschen, die sich dazu bekennen und ich applaudiere dir.
Nee, ja. Auf jeden Fall. Da gibt's guten Kram. Aber ist
okay, klar. Eine Halbakustikgitarre, um das jetzt abzuschließen, schön, bitte, dass ich das angefangen habe. Eine Halbakustikgitarre bedeutet, ich habe Geschmack. Tut mir leid. Das ist wirklich erbärmlich. Aber offensichtlich habe ich nötig, das zu demonstrieren.
Fair enough.
Sehr gut. Zweite Frage. Vorfrage. Bernd, du kriegst einen Anruf und sollst bei Bands mitspielen oder die fragen, ob du Lust hättest, bei Bands mitzuspielen, die sich jetzt wieder vereinigen wollen. Und zwar einmal kriegst du einen Anruf von Morrissey, der The Smiths wieder vereinigen will. Und dann kriegst du einen Anruf von Liam Gallagher, der Oasis wieder vereinigen will. Und du kriegst einen Anruf von Björn, der ABBA wieder vereinigen will. Frage, machst du irgendwo mit und wenn ja, bei wem?
Spaßeshalber würde ich natürlich überall mitmachen.
Ja, nee, so läuft das nicht.
Kann ich wahrscheinlich nur bei Oasis mitmachen, weil Smith und ABBA ist zu schwer. Aber so ein Oasis-Song ist echt stumpf, ist echt einfach. Traue ich mir zu, könnte ich ja machen. Aber ABBA-Songs, super anspruchsvoll.
Gut, du dürftest auch ein bisschen proben. Also, aber selbst mit Proben traust du dir das nicht zu?
Nicht bei allen ABBA-Songs. Und ich bitte dich, Johnny Marr kann ich in keiner Weise ersetzen. Ich habe einen völlig anderen Stil. Ich spiele auch eine Mischung aus Melodie und Rhythmus, aber ich habe nicht Johnny Marr da noch so Sachen wie Rockabilly und Juju, Highlife, Gitarrensounds, Neon. Es gibt keinen lebenden Gitarristen, der Johnny Marr ersetzen könnte, glaube ich.
Gut. Ich habe auch noch
ein ABBA-Session-Musiker sein und du könntest bei Oasis irgendwo im Hintergrund schön stumpf sind dich deine Status Quo-Riffs spielen, während Liam Gallagher rumdudelt. Das ist echt kein Noel Gallagher, Entschuldigung. Das ist echt kein Problem. Also, glaube ich, mach ich blind. Also, kann jeder.
Gut. Ich habe noch eine Frage. Es gibt, es kommt bald ein neues Album. Es gibt schon eine Single, die heißt Gemäßigt ist das neue Radikal. Da gibt es so einen kurzen Begleittext zu. Ich zitiere: Es ist nämlich so, die Spießer haben Punkrock-Feeling geschnuppert und können nicht damit umgehen. Deshalb wählen sie Nazis und leugnen globale Epidemien. Was ist für dich dieses Punkrock-Feeling und wie kann man damit umgehen?
Ja, das ist ja ein Beispiel, was das erste Mal von Rechten, Rechtsaußen, Ku Klux Klan nahen Menschen und AfD-Lern geäußert wurde. Und ich würde sagen, die Linke hat darauf noch nicht wirklich reagiert oder die progressiven Kräfte haben das nicht richtig verstanden, was das bedeutet. Und die AfDler haben recht, wenn sie sagen, wir sind jetzt der Punkrock. Wir sind Anti-Establishment, wir sind Anti-System. Die AfD will wirklich dieses System zerstören. Und alle Linken, die traditionell, die sich so gemütlich eingerichtet haben in, oh ja, gegen das Scheißsystem, müssen sich jetzt klar machen, dass dieses System sie echt gut versorgt hat in den letzten Jahrzehnten. Und ich würde appellieren für ein Ende der Undankbarkeit. In zwei Städten, in denen ich war, in Provinzstädten, haben mir die Veranstalter, die so weit und breit der einzige Ort war, wo Leute zusammenkamen für kulturelle Sachen, erzählt, dass Politiker, AktivistInnen, jeglicher Couleur, also CDU, Die Linke, Fridays for Future, die sind alle zusammengekommen, haben Bier getrunken und diskutiert, was sie gegen die AfD tun können. Und das ist jetzt die Situation einfach. Und Wir sind mitten in so einer Art politischen Diskussion, für die mich Ted Geier am liebsten aus der Stadt gejagt hätte. Ich kann nur sagen, objektiv gesehen ist das hier kein faschistisches Terrorregime. Objektiv gesehen hat dieses Gesellschaftssystem, nämlich rheinischer Kapitalismus oder soziale Marktwirtschaft, prozentual für das wenigste Elend gesorgt, was es je gab. Das ist nicht nichts. Deshalb, wenn Leute sagen, oh, und du hörst das jetzt immer, also überall, Leute sagen, ja, es liegt alles am Kapitalismus, am scheiß Kapitalismus, und es ist eben typisch, dass der Kapitalismus wieder Ich weiß nicht, was die meinen, und ich halte sie für beschränkt, denn es gibt nur Kapitalismus. Weltweit gibt es nur Kapitalismus. Und mein Kronzeuge ist Noam Chomsky, der linke Halbgott, der jetzt festgestellt hat oder gestanden hat, dass alle Systeme, die sich kommunistisch oder sozialistisch nannten, unter Ansprüchen von Gerechtigkeit für alle etc. angetreten sind, am Ende die schlimmstmögliche Version von Kapitalismus hervorgebracht hätten, nämlich autokratischen Staatskapitalismus. Also, Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr kennt bestimmt viele Aktivisten. Ich kenne jemanden, der war Erntehelfer in Nicaragua für 40 Jahren, weil ich an die Vision von Kommandant Ortega glaube.
Das und war so ein Ding in den 80ern. Ja.
40 Jahre später wäre es immer noch El Presidente von Nicaragua, Kommandant Ortega. Wäre es seine Vizepräsidentin, seine Ehefrau. Und was machen die als Hobby? Rentner und Studenten erschießen, weil die essen wollen. Also, damit, ich würde sagen, nach über 100 Jahren Oktoberrevolution, es ist immer scheiße geworden. Und ich kann diese übliche linke Entschuldigung wie, oh, das war jetzt kein richtiger Sozialismus, das war kein richtiger Kommunismus. Oder bis hierhin war es noch gut, aber dann haben sie das nicht so gemacht, wie ich das gemacht hätte. Alter,
aber hast du eine Erklärung dafür, warum diese ganzen Utopien bisher immer gescheitert sind?
Weil sie Gerechtigkeit auf Erden schaffen wollen. Es gibt ein sehr
gutes Ziel, oder nicht?
Bitte?
Ist doch ein gutes Ziel eigentlich.
Nein, ist es nicht. Das endet immer in Gulags, Hungersnöten, Geheimpolizeiterror, immer. Jetzt war gerade Lenins Geburtstag und wie meine kommunistischen Freunde den fetischisieren und wie sie die zärtlichsten Gefühle für Wladimir Iljitsch Lenin hegen. Der Typ, der zehntausende Menschen gekillt hat, der die ganze brutale Marschrichtung der Bolschewisten festgesetzt hat. Die Bolschewisten waren wie die Taliban, meine Güte. Oh, lass uns doch einfach ein Fünftel der Gesellschaft hinrichten, dann werden wir Gerechtigkeit haben. Das ist ein Grund, weshalb es nicht klappen kann, weil auf Grausamkeit kannst du keine Gerechtigkeit bauen. Die Linke braucht einen anderen Plan, um Verbesserungen zu installieren. Deshalb würde ich sowas wie, ich bin Linker, ich bin Kommunist, Leute haben das immer gesagt und ich weiß ums Verrecken nicht, was sie damit meinen, 2024. Ich kann nur sagen, alle progressiven, humanistischen Kräfte im weitesten Sinne sind an einem Punkt im Augenblick, wo sie kooperieren müssen.
Ja, das passiert ja auch, ne? Also gerade jetzt irgendwie mit dem ganzen AfD-Scheiß, der da ist und so. Also ich kann das total verstehen. Jetzt also in Vorbereitung, du erzählst ab und an von deinen kommunistischen Freunden.
Einige haben mich exkommuniziert, jetzt weil ich nicht sentimental wegen Lenin bin.
Ja, das ist crazy, weil das
kennt gewesen.
Ja, voll.
Also älterer Katzenliebhaber, den muss man misstrauen.
Das kann ich aber. Ich kenne solche kommunistischen Freunde habe ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ich glaube aber trotzdem immer noch und ich kann das alles verstehen, was du sagst, ne? Trotzdem glaube ich noch, es muss, ohne dass ich eine Antwort drauf habe, ansatzweise, ne, es muss eigentlich was Besseres möglich sein. Und es gibt, und ich gebe dir auch total recht, ne, also es wir können uns hier in Deutschland, können sich viele Leute tatsächlich nicht, doch können sich beschweren, sollen sich auch beschweren, fair enough, ne? Aber natürlich gibt es hier vieles Gutes im Vergleich zu vielem anderen, ne? Wenn man jetzt auch das mit anderen kapitalistischen Ländern vergleicht, mit sozialen Netzen, die wir theoretisch haben und so, die vielleicht auch nicht perfekt sind. Aber generell, also ich bin weit davon entfernt, Kommunist zu sein. Ich als Pseudopunk war ich, wenn dann früher eher so, habe ich mich Anarchist geschimpft, würde ich jetzt auch nicht mehr machen. Aber ich will auch noch nicht ganz aufgeben, dass das hier das Bestmögliche ist, was gibt.
Natürlich. Die Frage ist ja auch, ob es nicht möglicherweise reicht, ein Ziel zu definieren, von dem man weiß, vielleicht erreiche ich es nicht, aber wenn ich das zumindest als Kompass benutze, und dann auf dem halben Weg bin.
Im Namen dieses Zieles wurden immer unglaubliche Grausamkeiten begangen.
Total, gebe ich dir voll recht.
Und das können wir uns jetzt nicht mehr leisten irgendwie. Man sollte immer alle PolitikerInnen oder AktivistInnen unterstützen, die konkrete Verbesserungen betreiben. Zum Beispiel so eine Sache, die überhaupt keine große Aufmerksamkeit findet, dass jetzt endlich die Nord-Süd-Stromtrassen gebaut werden. Das ist für viele vielleicht so ein Wirtschaftsthema. Ich höre davon seit 40 Jahren. Und jetzt...
Ich höre das zum ersten Mal.
Ja, man kann die Grünen hassen oder nicht, aber es ist vor allen Dingen die Initiative der Grünen, dass diese verdammten Trassen jetzt endlich gebaut werden, damit der billige Windstrom aus dem Norden in die Fabriken in den Süden kommt, was dafür sorgt, dass wir kein Uran aus China und Russland importieren müssen, dass wir nicht mehr so viel Erdöl und Erdgas importieren müssen. Das ist eine gute, vernünftige Sache. Bravo, hätte schon vor 40 Jahren passieren können. Aber ich bin froh, dass es jetzt passiert. Also so wie ich das sehe, gibt es in jeder Partei, gibt es Luschen und konstruktiv agierende Personen. Und man sollte die konstruktiv agierenden Personen unterstützen, egal in welcher Partei. Vielleicht ist das manchmal eine bürgerliche Partei, vielleicht sind das manchmal die Linken. In wehrpolitischen Fragen, sorry, ihr seht das vielleicht anders, und bin ich froh, dass Agnes Strack-Zimmermann so energisch ist. Mhm. Ich würde Putin nicht weiter trauen, als ich ihn werfen kann. Mhm. Und so weiter. Bitte, bitte hasst mich nicht, deswegen. Wir reden jetzt gar nicht über Musik bisher, ne? Das ist alles
machen meine wir Schuld. Doch.
Alles meine Schuld.
Alles gut. Alles gut. Aber dann fangen wir doch mal mit Musik an. Wir gehen jetzt ein bisschen chronologisch vor. Wann kam dieses Punk-Ding in dein Leben?
Musik war britische Popmusik war unglaublich stark. Das war die vitalste Musik im Radio. Aber wahrscheinlich das erste Mal, dass ich mich erinnern kann, dass Musik mich wirklich umgehauen hat, war, dass im Küchenradio, und ich war 6 oder 7, lief ein Song und ich war vom Donner gerührt und dachte, wer immer das geschrieben hat, kennt die Geheimnisse des Universums. Das ist der Weisheit letzter Schluss, das höchste und schönste Mysterium der Welt bisher. Und dieser Song ging so, oh baby, baby, balla, balla, oh baby, baby, balla, 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 balla. Und dann gab es einen Mittelteil, der ging, balla, 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 balla. Ich dachte, wow, mein 6-jähriges Selbst war komplett transportiert. Das war eine außerkörperliche Erfahrung. Seitdem, wenn Leute mir kommen, ja, das sind aber sehr anspruchsvolle Texte, denke ich immer, ja, geht kacken. Also, ihr habt den Ton nicht gehört. Der Ruf hat euch nicht ereilt. Ihr seid nicht eingeweiht in das Mysterium des glorreichen Steinzeitmenschen-Mantras. Ihr könnt nicht verstehen. Ich vergebe ihnen. Also, generell alle Menschen, die ihre Kultur in anspruchsvoll und Gebrauchskultur unterscheiden, sind Idioten. Immer schon gewesen. Es gibt nur Geräusch und aus diesem Geräusch musst du die Information filtern. Das ist nicht eingegeben.
Der Song, hilf uns doch mal gerade, das ist so Beat war das, glaube ich, oder so
ja.
Early Rock'n'Roll, The Rainbows.
Berliner One-Hit-Wonder, eine Berliner Beatgruppe. Hey, wir können kein Englisch, dann singen wir doch einfach diesen Quatsch. War aber ein europaweiter Hit. Die hießen irgendwie The Rainbows. Oder Ricky and the Rainbow oder irgendwie sowas. Berliner Band, Hut ab. Danke, dass ihr mich da rausgeholt habt. Und später ist es dann britische Popmusik. Und ich bin in Nordwestfalen aufgewachsen, also höre ich drei Sachen. Ich höre Mel Sandock.
Natürlich.
Der unglaublich toll war, weil er immer eine Begeisterung hatte. Er liebte die Musik, die er spielte, wirklich. Er konnte gar nicht abwarten, uns diese tolle neue Scheibe aus London zu geben. Manchmal, wenn eine besonders klingende Aufnahme war, wie sagen wir mal Rock Your Baby von George McCrae, dann meint er, das war ja unglaublich, das war wie wenn man auf einer Wolke schwebt oder so. Er dachte, wow, was für ein Sound, das haben wir noch nie gehört. Und in den frühen 70ern war das Glamrock. Hier ist die neue von den Sweet, hier ist die neue von Slade, hier ist die neue von T-Rex. Alter, Schlag auf Schlag. Hier ist die neue von Susie Quattro. Ein Knaller nach dem anderen. Wenn dann ein bisschen später Oasis rauskommt, denkst du, ah ja, ich liebe diesen melodischen Boogie-Rock. Und ich kenne ihn gut.
Also du würdest die Brücke von Oasis zu den Bay City Rollers schlagen?
Von Oasis zu Slade und sonst Status Quo.
Immer
wenn sie so Boogie spielen. Bay City Rollers, unglaublich tragische Geschichte, der schlimmste Manager aller Zeiten. Noch schlimmer als der NSYNC-Manager, glaube ich. Noch schlimmer als Lou Pearlman ist der Bay City Rollers Manager Tom Payton. Das ist eine furchtbar interessante Kriminalgeschichte, aber sprengt hier vielleicht den Rahmen. Die armen Rollers, kann ich nur sagen.
Okay, aber Punk kam, wenn man da ein bisschen recherchiert und sich mit dem beschäftigt. Du warst zu so irgendwelchen Schüleraustauschen in England in den 76, 77.
Ja, was für ein Jahr. Eddie and the Hot Rods ist in den Charts, die Members sind in den Charts. Alle warten darauf, dass das Sex Pistols Album erscheint oder so. Ich habe meinen Zeitplan vielleicht jetzt ein bisschen durcheinander, aber was für ein Jahr, um 15 zu werden. Und zu dem Zeitpunkt hat man natürlich BFBS, den englischen Soldatenradiosender, entdeckt und man hat natürlich John Peel entdeckt, weil die alten Kiffer den immer gehört haben, weil er noch Pink Floyd und Dub Reggae gespielt hat. Und also mit Dub Reggae und Pink Floyd konnte ich nie was anfangen, weil die Leute, die das gehört haben, immer selbstreferenzielle, um sich selbst kreisende, wehleidige Kiffertypen, das fand ich immer das Schlimmste. Also diese Seite von mir war genetisch Punkrock. Doofe Kiffer hassen, natürlich. Später findest du dann raus, dass all deine Lieblings-Punk-Helden sind im Grunde auch wehleidige Kiffer. Ich meine, von Joe Strummer ist das wundervolle Zitat überliefert, ich habe so viel Gras geraucht, ich hätte mich eigentlich in einen Busch verwandeln müssen. Und du siehst, dass die eigentlich... Das wollte man nicht. Es ist gut, dass man damals so wenig Informationen hatte. Du denkst so, was werden diese verrückten Londoner als nächstes tun? Und sie wussten es selbst nicht. Und sie
Hilfen wahrscheinlich.
Nur im Jahr 76, 77, 78, also alles zerfaserte, waren die selbst so, oh fuck, was ist das gerade hier? Wo bin ich hier reingeraten? Wow, es passiert irgendwas, aber ich verstehe es überhaupt nicht. Und die Hälfte der Original-Punk-Bewegung 76, 77 waren ja Progressivrock-Fans, die Yes liebten und so. Die ehrlicheren von denen wie Keith Levine haben das dann zugegeben, aber bei den anderen, also das nur am Rande. Es kommt alles irgendwo her, dieses ganze Rock-Rebellentum. ist natürlich, es ist so, wie Mick Jagger sagte, Rock'n'Roll ist eine Musik für jede andere auch, aber sie fördert interfamiliäre Spannung.
Aber jetzt nochmal auf diesen England-Aufenthalt zurückzukommen im Jahr 76, 77. Wie war das denn überhaupt für dich? Also warst du da total angefixt dann auch von dieser Musik oder hast du das praktisch mehr so beobachtet und warst fasziniert? Was hat das mit dir gemacht? Oder was war das überhaupt, dieses Punk, das da ja überhaupt erst entstanden ist für dich?
Das war der einzige Ort der Lebendigkeit. Das war der einzige Hochdruckdampfreiniger, der den Müll wegspülen konnte. Bei meinem ersten England-Aufenthalt, das war eine Klassenfahrt und wenn ich drüber ich ringe gerade um Fassung. Die Stranglers spielten in der Stadt. Und ich wollte unbedingt auf dieses Stranglers-Konzert. Ich war aber ein schwieriger Schüler und mein Klassenlehrer wollte das auf gar keinen Fall. Er hat mich praktisch dann rund um die Uhr bewacht, damit ich nicht auf das Stranglers-Konzert gehe. Und wir mussten mit der Klasse geschlossen in die englische Provinztheater-Aufführung von Tschechows Die Möwe gehen. Was so...
Katastrophe.
Was mich so voller Hass... Das hat mich mit
Zurecht.
Hass
erfüllt. Zurecht.
Voller Hass auf alles Bildungsbürgerliche. Inzwischen kann ich Tschechow genießen, aber zu seiner Zeit war es für mich an diesem Abend war es der Antichrist. Fuck, was hätte ich gern die Stranglers zu ihrer Hochzeit gesehen.
Hast du denn irgendwelche Konzerte gesehen in der Zeit? Später, beim späteren Aufenthalt?
Mühsam. Mein erstes richtiges Konzert waren die Pop Rivets. Eine der vielen Bands von Wild Billy Childish. Und das war auch so schwierig. Das war in Lübeck und ich war bei einem Freund und ich war ein Teenager und da war dieses Konzert und ich habe mich wirklich weggeschlichen. Er meinte, nein, dürfen wir nicht, ja, mein Vater verbietet es, weil ich, 15 war oder so. Und weil Wild Billy Childish ist, haben die auch so viel rumgealbert und Rhythm and Blues gespielt und viel satirische Songs gebracht. Aber es war OG-Punkrock auf eine Art. Mhm. Und das war herrlich. Und dann habe ich noch ein paar Punkbands gesehen in Ostwestfalen, aber ich habe den Namen leider vergessen. Und dann gab es in Herford einen Laden namens Scala. Und dort war ich auf Punkrock-Festivals und habe sowas wie Duff in Trio-Besetzung gesehen und Mittagspause gesehen und Kleenex, die Dead Kennedys, Dixie's Midnight Runners, das waren schon 78. Die spielten da alle und das war ein bemerkenswerter Club in einem alten Kino. Und ich habe mit Kevin Rowland von Dixie's Midnight Runners Flipper gespielt. Und er hat kein Wort mit mir gesprochen, aber wir haben uns abgewechselt. Also das zumindest habe ich vorzuweisen.
Das ist okay.
Total, warte mal, war der nicht auch...
Er war in einer Punkband namens Killjoys.
Genau, aber, die hatten den Hit Johnny Won't Go to Heaven, wenn ich mich recht erinnere.
Genau, Killjoys haben aber nicht in Herford gespielt, wie du dir denken kannst.
Ja, aber... gut, lass uns doch noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir waren jetzt ja irgendwie in der Jugend... wie bist du aufgewachsen? Also wie können wir uns die Kindheit des kleinen Bernds vorstellen?
Süß. Ihr habt echt Geduld. Also gut, dann werde ich weiter ausholen. Bad Salzuflen ist eine beschauliche Kurstadt. Jetzt erst mit zunehmender Weisheit erkenne ich, dass die komplette Langeweile, die komplette Stumpfheit die komplette Abwesenheit von etwas, das man ein Ereignis nennen könnte, Absicht war. Und dass diese Langeweile mühsam aufgebaut wurde von meiner Elterngeneration, die das komplette Gegenteil von Langeweile erlebt haben, nämlich Chaos und Entsetzen. Die haben den Zweiten Weltkrieg als Teenager erlebt und haben sich gesagt, wir werden eine Welt bauen, in der garantiert nichts passiert. Es passiert nichts Interessantes. Aber das ist gut, wenn nichts Interessantes passiert. Dann passiert nämlich auch nichts Schlimmes.
Aber ist das nicht auch in jedem Kurort so?
In einem Kurort ist das...
Wird das nicht zur Definition eines Kurortes?
Die ganze alte Bundesrepublik, bis auf einige Brennpunkte oder vielleicht einige Industriestädte.
Warte, die Kleinstädte, alle gleich.
Die ganze alte Bundesrepublik war so eine Heinz-Erhard-Loriot-Welt. Wie so ein Heinz-Rühmann-Outtake immer. Herr Direktor, da haben Sie mich aber überrascht. So nur die ganze Zeit.
Ja, Christopher kommt aus Hamm. Ich bin in der Nähe von Hameln groß geworden. Wow. Wir wissen, glaube ich, genau, wovon du sprichst. Also wie ich gesagt, ich ein Ticken jünger, aber das war ja in den 80ern nicht anders. Es war Langeweile und ein bisschen was ist vielleicht schon passiert.
Die 80er, das Einzige, eben die 80er, was passiert war. Ist wirklich Musik. Heutzutage passiert immer alles.
Überall, ja.
Wir sind alt genug, um uns an eine Zeit zu erinnern, wo Ereignisse selten und kostbar waren.
Das stimmt. Aber lass uns noch mal da zurückgehen in die Langeweile von dem Bad Salzuflen, in dem du aufgewachsen bist. Hast du Geschwister oder warst du Einzelkind?
Einzelkind. Meine Geschichte ist aber etwas verworren, denn ich bin ein Adoptivkind und ich bin gemischt ethnisch. Und ich bin im Alter von 4 Monaten adoptiert worden. Und meine Adoptiveltern, die ich meine Eltern nenne, waren bester Mittelstand, Tierarztfamilie. Meine Mutter hatte Fehlgeburten und brauchte ein Kind irgendwie. Mir wurde dann später klar, als ich klein war und es nicht artikulieren konnte, dass ich als Kind komplett sinnlos und nutzlos bin und nur Ärger und Probleme mache. Aber dass ich der ganze Haushalt hat irgendwie keinen Sinn, wenn ich nicht irgendwie da bin. Ich war so eine Art Funktionskind und fühlte mich dadurch geschmeichelt.
Aber Funktionskind, das klingt ja so, als wäre praktisch einfach nur funktional deine Lücke gefüllt worden. Hast du dich nicht auch geliebt gefühlt?
Wahnsinnig geliebt. Und ich wurde bestimmt so viel mehr geliebt als viele leibliche Sprösslinge, die in meinem Freundeskreis waren. Die hatten teilweise recht vertrackte, manchmal sogar kalte Beziehungen zu ihren Eltern.
War dieser Umstand, dass du adaptiert warst, wurde dir das also relativ früh schon vermittelt oder hast du das irgendwie erst später erfahren, als du älter warst?
Als ich 12 war, im Rahmen einer kleinen improvisierten Zeremonie. Aber ich hatte vorher schon was geahnt. Aber ich hatte keinen Anhaltspunkt. Ich hatte irgendwas geahnt. Auf der anderen Seite, einige romantisch veranlagte Kinder fühlen sich wie gestrandete Prinzen ab und an, wenn sie viel Märchen und Sagen und Science-Fiction lesen.
Aber in dem Moment, wo du erfahren hast, dass du praktisch von deinen biologischen Eltern relativ früh abgegeben wurdest oder zur Adoption freigegeben wurdest, weißt du noch, was das so mit dir gemacht hat? Kam da auch so ein Gefühl auf irgendwie, die mich eigentlich geboren haben, die wollten mich nicht?
Okay. Ich glaube, das ist eine von diesen Sachen, die letztendlich unaufgelöst bleiben muss. Ich weiß nur, dass eine meiner emotionalen Reaktionen war Erleichterung. Wegen, oh wow, ich bin in Sicherheit. Ich bin an einem guten Ort gelandet. Später, wenn man mal sieht, was für Zustände in den 60er Jahren in evangelischen Waisenhäusern in Deutschland herrschten, habe ich wirklich das Gefühl, dass meine Eltern, meine Adoptiveltern mir mein Leben gerettet haben. Mhm. Das sind furchtbare Zustände in diesen Anstalten. Es gibt einen sehr guten Film auf Arte namens Freistadt. Ein deutscher Film, einer der besten deutschen Filme, den kann ich nur empfehlen. Über so eine Erziehungsanstalt in den 60ern. Harter Stoff. Es gibt zig Dokumentationen. Instinktiv habe ich gespürt, dass meine Eltern mir mein Leben gerettet haben.
Hast du denn wie auch so einige andere Adoptivkinder auch so eine Phase, wo du mehr über deine biologischen Eltern wissen wolltest? Bist du irgendwie schlauer geworden, dem nachgegangen?
Ja, ich hatte nur den Anhaltspunkt, den Namen meiner leiblichen Mutter, Antje Rönnau, geboren in Kiel, hat mich in Braunschweig zur Welt gebracht, in so einer Art Anstalt für nicht verheiratete ledige Frauen ihr Kind zur Welt bringen in einem kirchlichen Rahmen, fernab von den Blicken der Nachbarn und der Familie die Schande zu ersparen. Die ist unbekannt nach Kanada verzogen, ließ sich nicht auffinden. Ich habe das versucht nachdrücklich. Nein, ich konnte meine leiblichen Eltern nicht finden. Was ich über meinen leiblichen Vater weiß, ist, er kam aus dem Mittelmeerraum. Mhm. Also ich könnte alles sein. Ich könnte ein Türke sein, Italiener, Jude, Perser. Das ist mir recht. Deshalb berühren mich diese Ethnie-Diskussionen, die zurzeit immer durchexerziert werden, mhm. nochmal ganz anders. Mhm. Ich denke immer, ihr Wichser, wir sind jetzt hier und reden miteinander. Wir sind, wir zahlen alle Steuern, wir versuchen gute Nachbarn zu sein. Wir haben alle gleich das Recht, gehört zu werden. Egal, was du glaubst, dass du mehr Recht hast zu sprechen als andere wegen deiner Erfahrung oder Ethnie oder... Ich bin multiethnisch. Habe ich jetzt das meiste Recht zu reden? Habe ich gar kein Recht zu reden? Wir sollten, also das ist mein Verständnis als Demokrat, hat das vielleicht ein bisschen informiert. Und ich finde, ein paar von den überspezialisierten ethnisch gefärbten Diskussionen führen uns nicht zu mehr Miteinander, sagen wir mal so.
Hast du eine Idee, was uns zu mehr Miteinander führen könnte?
Ich habe ein paar Ideen, aber ich weiß nicht, ob die klappen. Und ich bin auch der Letzte, der die... Bin ich vielleicht nicht kompetent, weil ich bin ein bisschen asozial. Ich finde, deshalb bin ich auch nicht wirklich Teil von der Szene. Ich fühle mich auch kein Musikstil verpflichtet. Ich fühle mich dem Lied verpflichtet und den Menschen, für die ich singe, an einem bestimmten Abend, in einem bestimmten Raum. Denen möchte ich eine wundervolle, erhellende Zeit bereiten. Aber es gibt ein ganz bestimmtes soziales Talent. Es gibt auch soziales Genie, was ich nicht habe. Ich möchte mich nicht bei Sitzungen irgendwie durchsetzen oder so. Das ist furchtbar. Also für mich ist es furchtbar. Es ist gut, dass es Leute gibt, die das können und die Gremien in eine gute Richtung bewegen können. Ich Hut ab, also die würde ich unterstützen. Und sonst würde ich das sagen, was alle Musiker zu allen Zeiten gesagt haben, nämlich erkennt die Kostbarkeit eures Lebens, macht was draus, respektiert die Kostbarkeit des Lebens um euch rum. Im Grunde Hippie-Zeug, aber Punks und Hippies waren nicht so verschieden. Punks mochten keine Gitarren-Soli, keine Batik-Shirts, aber sie kifften ganz gerne mal. Und sie waren im weitesten Sinne anti-autoritär gesonnen. und standen für Autonomie, persönliche Autonomie. Das ist eine mächtige Verbindung zwischen der Punk-Ideologie und der Hippie-Ideologie, wenn ich das auf einen gemeinsamen Nenner bringen müsste. Also ja, und diese Ideologie ist eine Sache, die du auch bei Dichtern der Romantik findest. Oder bei Homer, bei bestimmten Figuren von Homer, die sich aus ihrem, bei griechischen Dichtern, du hast Figuren, die sich aus einem einer Autorität entfernen und eine Autonomie anstreben und eine eigene Autonomie, eine Selbstführung probieren, wagen. Das ist eine uralte Geschichte. Wenn du das mal siehst, dann weißt du, dass Punkrock diese Sachen nicht erfunden hat. Oh, mein Telefon klingelt. Ich muss es kurz ausschalten.
Geh ruhig ran.
Nee. Zu privat.
Oh, zu privat, okay.
Wahrscheinlich. Nee, es war nur irgendeine afrikanische Fake-Nummer, alles klar. Der Anruf kommt aus Afrika. Irgendwie dachten sie, dass ich jetzt vulnerabel bin.
Wo waren wir stehen geblieben? Gibt es bestimmte Werte, die deine Eltern dir so mit auf den Weg gegeben haben, wo du, die du heute ganz klar zuordnen kannst und sagen, diese Lebenseinstellung, dieses Handeln, das ich in mir habe, dieses Gedankengut ist ganz klar von meinen Eltern gekommen? Also wenn ich jetzt Eltern meine, logischerweise deine Adoptiveltern.
Ja, auf fast alles, glaube ich. Und dazu kam, weil es ein mittelständischer Bildungsbürgerhaushalt war, es lagen auch überall Bücher rum. Und es ist so ein Luxus, eine riesen Bücherwand zu haben und du kannst da immer reingreifen. Und da sind 20 Bände Propylen-Weltgeschichte. Da sind Aphorismensammlungen, was sehr günstig ist, wenn man Songs schreiben möchte, ist, dass man Aphorismen liest. Das ist ein großer Vorteil. Und mein Vater zum Beispiel war ein Tierarzt. Ich bin oft mit ihm mitgefahren. Die Art, wie er seinen Beruf ausübte, ist bis heute vorbildlich für mich. Ruhig irgendwo hinkommen, die Situation überblicken und dann alles tun, was nötig ist. Das ist die beste Art zu handeln.
Ah.
Meine Mutter hat Gedichte geschrieben. Also eigentlich habe ich die geheimen Wünsche meiner Eltern erfüllt, auch auf eine Art. Ich habe das musische Leben geführt, was ihnen als Nachkriegsehe versagt blieb. Die dachten wirklich, dass Deutschland ein Agrarstaat bleibt, als sie 20 waren.
Sind die denn auch, als du sozusagen mit diesem ganzen Musikrahmen angefangen hast, dass auch ja dich irgendwann entschieden hast, davon zu leben, mehr oder weniger gut, waren die da immer auch happy oder hatten die auch vielleicht gleichzeitig so ein der Generation ja nicht ganz fremdes Sicherheitsding, lieber mal eine anständige Ausbildung und was lernen etc. pp.?
Ja, das war immer, aber es war nicht so dramatisch wie zum Beispiel in Club der Toten Dichter, dass man dann Selbstmord begehen muss, weil der Vater einem verbietet, Schauspieler zu werden. Die waren so, okay, wenn du das so machen willst, das ist bestimmt kein einfacher Weg. Aber, und ich immer so, wovon reden die? Anwalt zu sein ist kein einfacher Weg. Oder Arzt zu sein. Den ganzen Tag kommen Leute an und sagen, oh, Herr Doktor, mir geht's nicht gut. Was ist das für ein Leben? Dauernd immer in diese miesen Fressen zu gucken und Leute einen volljammern. Grauenhaft. Oder ein Anwalt sein bedeutet, dass man immer nur das Schlimmstmögliche denken muss. Was ist das denn für ein Leben? Da kriegt man doch Krebs. Also, das hier ist echt viel leichter, also für mich zu ertragen, zu machen. Ich amüsiere mich sehr, muss ich sagen.
Leben deine Eltern echt beide noch?
Leider nicht.
Beide nicht mehr.
Am Grab meines Vaters habe ich gesagt, Bernhard Begemann war der beste Mann, dem ich hier begegnet bin. Und ich meinte das so.
Das ist schön. Aber die waren schon auch bei Konzerten wahrscheinlich.
Ja, 2-3 Mal.
Wie war das für dich?
Nicht so schlimm.
Aber auch nicht so geil.
So immer ein bisschen, dachte ich, oh, jetzt die richtig schmutzigen Sachen kann ich jetzt nicht sagen.
Ja, ne?
Meine Tochter ist jetzt 18. Manchmal spiele ich Shows mit ihr, aber wenn sie 18 ist, muss ich schon ein bisschen stärkere Sprache aushalten. Ne?
Ja, man munkelt ja, dass Jugendliche stärkere Sprache sogar auch schon vor 18 lernen.
Ja, aber es ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass sie den nicht von ihren Eltern lernen dürfen, sondern von asozialen Berliner Idiotenrappern.
Gab's da so eine Phase bei deiner Tochter?
Das war so toll. Und dann kamen die Berliner und alles wurde Mist. Meine Meinung.
Das nagelt mich fest. Nee, das ist richtig. Das ist korrekt. Das kann man so festhalten auf jeden Fall.
Meine 18-jährige Tochter hat jetzt fast ausschließlich mit Jungs zu tun, die von solchen Wichsern wie Kollega erzogen wurden.
Das Kollega, ist hart.
Ein Abzocker vor dem Herrn. Multi-Leveling-Marketing, er lebt nur davon, seine Fans auszubeuten. Was für ein furchtbarer Mensch. Und so ein Typ wie Kollega, der hat nichts anzubieten, außer du brauchst die geilste Karre und das geilste Haus und dann musst du nach Dubai und so. Da ist nichts. Das ist weniger als 50er-Jahre-Quatsch. Das ist 90% aller Jungs sind von diesen Wichsern erzogen worden und müssen erstmal von Leuten wie meiner Tochter zivilisiert werden.
Heißt das, dass die Typen, die deine Tochter nach Hause geschleppt hat, alle schon präsentabel waren?
Also sie hat sie mir nicht vorgestellt. Sie hat mir ein paar, wir haben keinen gemeinsamen Hausstand. Sie hat mir ein paar Dinge erzählt, womit sie sich rumschlagen muss und wow. Aber sie ist, ich glaube, mit 18 mitten in Hamburg zu leben, sie hat ein tolles Leben. Sie erlebt viele Abenteuer und macht jede Woche Quantensprünge. Also ich bin glücklich. Ich glaube, sie hat ein sehr gutes Leben zurzeit.
Ich würde noch mal einen Sprung zurück machen zu Vatikan. Also wir haben jetzt schon gesagt, du bist in England mit diesem ganzen sehr frühen Punk, Eddie and the Hot Rods, Members etc. In Berührung gekommen und hast dir, glaube ich, auch da eine Gitarre gekauft, ne?
Ja.
Das habe ich schlecht. Ich glaube, original das gleiche Ding hatte ich auch. So eine ganz dünne Les Paul-Verschnittgitarre mit so Schiebereglern, die mit angeschraubten Hals, die beschissen geklungen hat.
Fast nicht stimmbar, aber für Punkrock ist es erstmal okay. Die war schwarz und hieß Grand und war eigentlich nur so ein Brett und kostete irgendwie so 50 Mark oder so, keine Ahnung, echt billig. Und für die erste Band Vatikan hat es gereicht, aber dann dachte ich, Mann, ich hätte jetzt doch mal gerne, dass die Gitarre gestimmt bleibt. Und dann habe ich mir die Veston gekauft.
Wie kam es denn zu dieser Band? Also gab es so eine Clique von Leuten, mit denen du abgegangen hast? Wir waren alle so ein bisschen angefixt und sagten, wir machen jetzt eine Band. Wie habt ihr euch getroffen? Wo habt ihr geprobt? So Sachen.
Alter, das war so mühsam. Ich habe vor allen Dingen alle versucht, auf Punkrock anzuturnen. Und das gefiel niemandem, absolut niemandem. Vielleicht lag es auch an mir. Ich spiele den, sagen wir mal, I Don't Mind von den Buzzcocks vor. Das ist eine der tollsten Singles aller Zeiten.
Jemals. Tollste Band aller Zeiten.
Und
gerade heute wieder gehört.
Zeiten, was weiß ich.
Ja.
Und ich spiele das 3 von meinen Klassenkameraden vor. Die gucken sich so an. Und dann meint der eine so, kennst du von Kansas Dust in the Wind? Das war so das Niveau. Und es war unglaublich schwierig. Und dann habe ich zum Glück, ein paar Leute zwingen können, einen Nachbarsjunge, er und ich, wir waren dann Fans von The Jam. Und das war wirklich schön, so einen Freund in der Nachbarschaft zu haben, der die Band super findet. The Jam sollten auf Deutschland-Tour kommen und wir, es gibt nur eine Möglichkeit, man guckt in die Tourankündigungen vom Sounds und vom Musikexpress. Mhm. Aber in dem Monat, wo sie nach Deutschland kommen sollten, waren da keine Ankündigungen für The Jam. Die spielten in Hamburg im Kaiserkeller vor 3 Leuten, weil der deutsche Tourmanager oder die deutsche Agentur die Anzeigen nicht weitergegeben hatte an Musikexpress und Sounds. Das weiß ich, weil der Typ hat mit dem habe ich mal ein Konzert gemacht und er hat gesagt, ja, die habe ich betreut. Die waren sauer, weil da waren keine, weil ich hatte vergessen, die Termine weiterzugeben. Ich sage, wir haben auch gewartet auf diese Termine. Danke. Eine weitere wichtige Erfahrung. Deshalb musste ich weiter Provinzbands gucken. Gott, ich hätte echt gern The Jam 77, 78 gesehen. Das muss ich schon sagen. Das wär,
hast du die später irgendwann nochmal gesehen? Oder Paul Weller die Sachen? Oder wie hießen sie?
Ich habe tatsächlich Style Council live gesehen. Style Council, genau. Hamburg. Und ich war Vorgruppe von Paul Weller für 5 Gigs.
Gut.
Und Kismet, dort habe ich die Mutter meiner Tochter kennengelernt auf einem dieser Gigs. Ja, Vorsehung, Zufall oder Quatsch. Wer weiß.
Paul Weller muss man auch, übrigens, über den haben wir hier, glaube ich, noch nie so richtig gesprochen. Ne? Also
jetzt kommt es mal wieder, habe ich noch nie gehört.
Nein.
Du hast doch nie The Jam gehört.
Doch, The Jam natürlich, aber Paul Weller Solokram noch nie gehört.
Ja, finde ich auch durchwachsen. Das ist mir zu viel Bluesrock. Und naja, zu viel Schmerz. Zu wenig Humor. Viele von den Jam-Songs sind ja sehr lustig auch. Aber also mein Lieblingslied von ihm heißt Wasteland. Das ist auf dem Setting Suns Album. Mhm. Dieses Lied Wasteland war keine Single. Das nimmt den ganzen 80er Jahre Gitarrenpop vorweg. Wasteland nimmt die ganzen Smiths vorweg. Es geht um zum Scheitern verurteilte junge Liebe im tristen Schatten der Sozialbauten. Das ist The Smiths, komplett. Hör mal dieses Lied Wasteland von The Jam und sag mir, dass das nicht 90% von allem ist, was Morrissey je geschrieben hat. Also man konnte Setting Suns hören zu der Zeit oder die noch früheren Jam-Alben und vor allen Dingen seine Singles. All Mod Cons, nicht so ein besonders tolles Album, finde ich. Aber die haben dann immer wieder diese ganzen tollen Singles gemacht und das war super. Mein Nachbarsjunge, Punkrock-Freund Frank Jacobs und ich erfahren, dass The Jam in der Fernsehsendung Szene 78 oder 77 auftreten soll. Wir erfahren das 14 Tage vorher, weil es in der Hör zu steht.
Wo sonst?
Und wir sind so high, dass wir in 2 Wochen, 3 Minuten lang, sehen wir unsere Lieblingsband Playback singt für Thomas Gottschalk. Das war dann der Song Strange Town. Nicht ganz eine Top-Single von The Jam, aber immer noch ziemlich gut. Wir kriechen in den Fernseher. Wir wollen nichts verpassen, was die tun oder wie die sich geben und oder was sie da spielen. Und die haben ihre Gitarren auch nicht eingestöpselt. Okay, das ist wohl. Aber das Lied ist schon toll. Ja, es ist schon irgendwie toll. Bei Szene 8, ganz selten passierte Punkrock im Fernsehen. Ich glaube, das erste Mal war, glaube ich, Ultravox mit einem Song namens Young Savage. Das war das erste Mal, glaube ich, dass Punkrock im deutschen Fernsehen war und auch nur deshalb, weil Ultravox irgendwie so ernsthaft künstlerisch rüberkam. Das gefiel den deutschen Kulturredakteuren. Und Young Savage klang ziemlich Punkrock und ich war dafür. Es gab im dritten Kulturfernsehen mal eine Sendung, von der ich nie wieder gehört habe. Die war so Punkrock, was ist dran? Und das war dann so ein älterer Kulturredakteur, der allen erklärte, ja, das ist ja alles Quatsch. Das ist ja alles nichts Neues. Hier sind
so wie du jetzt, von, oder was?
Hier sind Archivaufnahmen von The MC5. Das ist ja, ja genau
recht. Dasselbe. Ja, stimmt.
MC5 sind geil, aber das ist nicht der fucking Punkt. Naja, das war so die Art. Es gab ein Titelbild.
Das stimmt.
Die neue Kultur aus England. Dreckig, laut und gemein. Susie Sue goes auf dem Cover und Catwoman aus der Londoner Szene. Mhm. Und weil die einfach immer die Poster Girls waren. Und Johnny Rottens hässlicher, schreiender Trump-Fan-Kopf. Also,
okay, aber
du musstest dir das irgendwie zusammensetzen. Und das Gute daran war, dass es keine festen Regeln gab. Mhm. Punk war also ein Katalysator und ein Impuls. Und die einzige Regel war, folge niemandem, führe dich selbst. Was eine brillante Regel ist.
Die absolut.
Die durch die Zeitalter überdauern sollte.
Ja, aber lass uns nochmal zur Band kommen. Du hast schon gesagt, es war ein bisschen schwierig, die Leute zu finden. Ihr habt dann wo geprobt?
Oh, verschieden. In Kellern natürlich. Einmal sogar, glaube ich, im Gemeindesaal der katholischen Kirche. Da war irgendwie was frei. Es gab auch Umbesetzungen. Zuerst waren es so Schulfreunde, die das so halbherzig machten, die aber eigentlich keinen Punkrock mochten. Dann haben wir uns so einen Metal-Drummer besorgt, der einen Schnurrbart hat, der auf einigen, da waren wir ein Trio. Wir waren noch mal so ein Quartett, wo so einer von der Schule sang, der echt gut aussah, aber das alles gar nicht gut fand.
Wie lange gab's die Band eigentlich?
Es war auch keine Band. Wir reden hier von 4-5 Auftritten.
Ah ja, gut,
aber es war immer in meinem Hinterkopf und es gab mir die Gelegenheit, Songs zu schreiben. Ich erhielt einen Anruf von einer etablierten Herforder Punkband namens The Aheads, die mich gefragt haben, ob ich der zweite Gitarrist sein will. Das war durch der erste große Wendepunkt meines Lebens nach der Adoption. Ich habe den nämlich abgesagt, weil ich, nein, ich verkaufe mich nicht unter Wert. Das war schön doof von mir, da hätte ich nämlich eine Menge gelernt. Aber, tja, wahrscheinlich hätte ich dann eher mehr Sachen gemacht, aber irgendwie konnte ich nicht anders. Ich wollte meine eigenen Songs von meiner eigenen Band hören und Aheads, schön und gut. Aber The Aheads war noch ein bisschen so diese Bier-Punkrock-Fraktion.
Die waren auch diesem Soundtrack zum Untergang auch drauf und so, ne?
Ja, ja, und ihr Debütalbum ist gerade re-released worden. Und das war schon eine kompetente Band. Also die konnten alle spielen und haben eine Menge Druck gemacht, wenn sie auftraten. Meine Bands klangen immer ein bisschen schrottig zu der Zeit. Es gibt noch Aufnahmen, es klingt nicht gut. Aber die Lieder waren einfach besser als alle Lieder der sogenannten Konkurrenz, fand ich.
Wie haben denn in Bad Salzuflen so die Leute damals, wir reden jetzt hier von Ende der 70er Jahre, ne? Wie haben die denn auf euch reagiert? Also wart ihr da, also diesem frühen Punk, der aus England kam und wo man in Deutschland noch gar nicht so richtig wusste, was ist das überhaupt, dem ging ja auch so ein Schock-Image voraus.
Du ist einfach das Albumcover, das Debütalbum ist von The Damned und du wusstest, das musst du haben und das kaufst du ungehört. Das lief noch nicht im Radio und gar nichts. Du wusstest, du kaufst auf jeden Fall das Album von The Damned. Und Ramones zum Beispiel hat man in Deutschland, glaube ich, erst mit dem dritten Album hingekriegt. Also ihr Debütalbum kam gar nicht richtig raus in Deutschland. Leave Home, das zweite Album, das wurde gar nicht besprochen. Das dritte Album erst, Rock to Russia, wurde besprochen und war im Plattenladen in Bad Salzuflen erhältlich. Aber das Wichtigste war eben natürlich John Peel zu hören und zu verstehen, dass der wahre Reichtum der Musik nicht in den großen Acts und den großen Stars liegt, sondern in den seltsamen kleinen Singles, die irgendwelche völlig obskuren Leute in der Provinz rausbringen und die einmal oder zweimal bei John Peel gespielt werden und dann für immer in der Versenkung verschwinden und die Leute, die die aufgenommen haben, füllen dann wieder Regale im Supermarkt und so. Aber sie hatten diesen einen Augenblick.
Mhm.
Und ich habe noch eine Menge Sentimentalität für diese Entdeckung, die man machen konnte. Und besonders die Bands, zum Beispiel eines meiner absoluten Lieblingssongs, meiner absoluten Lieblingssingles aller Zeiten, ist ein Song namens Don't Need Surgery von einer Band namens The Lines. L-I-N-E-S. Ich frage mal, niemand kennt das. Das ist für mich das
Tollste. Ich habe auch noch nie von gehört. Nee.
Das ist so super. Vielleicht hört ihr das mal. Das ist
gerne.
Von 1978 und das ist ein bisschen C86 schon. Also es ist keine verzerrte Gitarre. Sehr schnell, hochinteressante Harmonik, eine fantastische Haltung, also widerspenstig, vorsichtig, optimistisch, ist eins von meinen Lieblingsliedern. Und so, solche Entdeckungen machte man dann nachts um drei.
Mhm.
Das lief nachts um drei, von eins bis drei manchmal, es gab verschiedene Zeiten.
Es wurde aber manchmal, die gleiche Sendung wurde dann, glaube ich, mittwochs wiederholt zu einer zu irgendwie um 21 Uhr abends, aber ich habe die zum Teil mit Zeitschaltuhr diese zwischen 1 und 3 aufgenommen mit einer 120er Kassette.
Ja, waren das nicht die besten Kassetten, aber unzuverlässig, die rissen halt leichter als die 60er.
Natürlich. Aber ich fand's übrigens, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich habe John Peel auch relativ viel gehört. Man musste zum Teil aber auch viel Durchhaltevermögen haben, weil der ja auch wahnsinnig obskuren Kram gespielt hat. Also nicht alles, was der gespielt hat, war ja gleich Gold. Ne, es war alles so abseitig. Aber man musste schon einen sehr eklektischen Geschmack haben, um das alles auch wertschätzen zu können.
Aber das ist der Vorteil, der Fluch und aber vor allen Dingen der Segen eines kuratierenden DJs. Er hat also immer noch, als The Wall von Pink Floyd rauskam, hat er davon 6 Songs gespielt und ich dachte, was für eine Scheiße. Die ganzen Kiffer finden das gut. Und ich hasse Pink Floyd nach wie vor. Und Roger Waters, dieser antisemitische Wichser.
Ja, Wahnsinn, ja, ja.
Also, gib mir ja wohl recht.
Ja, absolut.
Recht. Es gibt auch frühe Pink Floyd mit Syd Barrett und das ist wirklich super. Und Stones finde ich auch ätzend, aber die Brian Jones-Zeit ist toll. Aber du merkst so richtig, als wenn Brian Jones da ist, dann gibt es Nasenpfeifen und Spinetts und Cembalos und was weiß ich und Xylophon. Kaum steigt Brian Jones aus, gibt es nur noch so Boogie Rock. Also man darf niemanden komplett verdammen. Ich persönlich, Dub Reggae lässt mich kalt. Er hat immer Dub Reggae gespielt. Ich wusste, oh Gott, das dauert jetzt wieder 8 Minuten.
Genau.
Und oh Gott, ich gehe erstmal aufs Klo. Mhm. Auch Kiffermusik, was soll ich sagen? Für viele Leute ist das ganz weit vorne. Das ist es bestimmt, aber es ist Kiffermusik.
Um nochmal zum Vatikan zu kommen. Also es gibt ein paar Songs, die kann man sich auch anhören. Es gibt so ein paar Fotos, wie er in der Fußgängerzone spielt. Kannst du dich an das allererste Konzert erinnern? Und wie wichtig war dir auch dieses Auftreten, was ja jetzt tatsächlich dein Leben ist? Also, und war das gleich was, wo du gesagt hast, boah, mega cool, ich hab Bock hier zu entertainen oder wie auch immer.
Ja, das war mir schon bei den Schulaufführungen klar. Bei meiner, also ich war der Einzige, der kein Lampenfieber hatte. Mhm. Und niemand muss Lampenfieber haben übrigens. Also das ist so absurd. Weil irgendjemand wird dich sowieso hassen. Also kein Grund, irgendwas zurückzuhalten. Wie kann man da Lampenfieber haben? Naja, das nur am Rande. Aber ja, die Bühne ist ein Ort der Freiheit und Ich finde, es ist auch ein demokratisches Forum. Man drängt sich nicht auf, man macht sich nicht wichtig auf einer Bühne, man legt seinen Standpunkt dar. Und das hilft der Gemeinschaft und der Demokratie, wenn man sich artikuliert, wenn man sich bekennt zu einer Weltsicht. Also ich sehe die Bühne als Ort der Freiheit und als demokratisches Forum. Und ich bin so froh, dass es das noch gibt, nachdem Tonträger uns praktisch weggenommen wurden.
Das habe ich dich schon mal irgendwo sagen hören. Und da habe ich also zuerst gedacht, das kann man natürlich auch total anders sehen, ne? Also weil ja dieses irgendwie, da ist eine Person oder eine Gruppe von Personen exponiert und die sind natürlich was Besondereres, was ja in diesem ganzen Pop-Zirkus ja auch immer so gemacht ist. Also das, dieses, da sind die, hier sind wir haben eigentlich nichts zu sagen, die haben alles zu sagen. Ich glaube auch, das geht natürlich auch genauso, dass es eben ein demokratischer Ort ist, wenn man das, glaube ich, auch dazu nutzt. Ne? Also ich glaube, dass du bist schon jemand, der das macht. Ne? Du bist ja auch sehr viel im Austausch, im Dialog mit dem Publikum, wenn diese Trennung gibt es natürlich. Ne? Aber ganz oft ist es ja auch überhaupt nicht so. Ganz oft hast du ja einfach so eine totale Trennung zwischen einer Aufführung und Leuten, die einfach nur konsumieren. Und dann weiß ich nicht, ob das ein demokratischer Ort ist. Dann ist es das eigentlich nicht.
Ja, natürlich. Das ist dann die ätzende Seite. Ich habe nun wirklich kein besonders riesiges Publikum. Aber die Leute, die kommen zu meinen Konzerten, wissen meine kleinen Psychodelikatessen durchaus zu schätzen. Und also zum Glück bin ich davon verschont geblieben. Ich genieße es manchmal, also ich vermisse manchmal das ignorante Publikum meiner Anfangstage, wo ich sehr hart arbeiten musste, um irgendwie überhaupt einen Sinn zu ergeben auf den Bühnen, auf denen ich spiele.
Das kann ich, glaube ich, dir.
Und jetzt ist das Problem dann so vielleicht, dass Leute wollen, das Ärzteste ist, wenn Leute ein bestimmtes Lied auf eine bestimmte Art hören wollen. Mhm. Also ich spiele gerne ihr Lieblingslied, aber vielleicht spiele ich das anders.
Aber machst du das aus Prinzip dann auch anders? Bist du so drauf?
Jeder Tag ist ein anderer. Christopher meinte, glaube ich, am Anfang, dass ich manchmal Lieder in der Mitte anfange. Das kann durchaus sein. Vielleicht habe ich einfach eine Strophe vergessen. Ich bin nur noch ein älterer Mitbürger. Aber was mehr den Tatsachen entspricht, ich versuche, der ganze Abend soll ein einziges Superlied ergeben. Und deshalb mache ich Jazz, aber nicht mit Tönen, sondern mit Songstrukturen. Alle Lieder und alles, was ich singe und sage und alle Geräusche, die ich mache, sollen zusammengenommen eine Supererzählung sein. Ein großes Epos, in dem alles ist. Die grünen Hügel Ostwestfalens, die desolaten Dinge, die ich in der Großstadt erlebt habe, eine gescheiterte Ehe, Liebesglück, berufliche Frustration, süße Erfüllung. All das soll zusammenkommen in allem, was ich mache an einem Abend und einen wundervoll glänzenden Goldklumpen ergeben. Also, naja, kann sein, dass einige Leute das komisch finden. für mich ergibt es total Sinn.
Lass uns doch mal ganz kurz, ich finde, das macht Sinn und wenn man sich also auch Konzerte, also Videos von deinen Konzerten angeguckt, und das kann man, da gibt's ja auch einiges auf YouTube. Passt das schon genau dazu, was du gerade gesagt hast? Ich würde noch mal ganz gerne in dieses Umfeld zurückgehen, rein. ja, rein sozial gesprochen. Ihr hattet ja diese Band, du hast erzählt, ihr wart da so eine Gruppe von ein paar Typen, die wurden, selbst in der kurzen Zeit der Band wurden welche ausgetauscht, aber an diesem Ort, Bad Salzuflen, gab es ja offensichtlich, hast du da ja auch schon Kontakte zu Leuten geschlossen, die später an einem ganz anderen Ort, nämlich in Hamburg, alle denn eine sehr viel prominentere Bedeutung hatten. Ne? Also wenn ich das richtig sehe hier, Jochen Distelmeier kam offensichtlich ja da aus deinem Umfeld. Dann waren hier
Frank Spielka,
Thomas Wenzel,
Bernadette Hengst.
Genau, wart ihr damals, also das, es ist so erstaunlich, dass in diesem kleinen ostwestfälischen Ort praktisch schon so wesentliche Akteure waren, die später an einem ganz anderen Ort quasi so ein eigenes Subgenre gegründet haben. Ist das totaler Zufall oder habt ihr euch da gegenseitig schon so früh irgendwie so gegenseitig indoktriniert und so eine eigene Richtung für euch entwickelt?
Bei diesen Punk-Konzerten kam so ein älterer Mitschüler, der aussah wie John Lennon, er hatte so eine John Lennon-Nickelbrille und er meinte, er hätte ein Tonbandgerät und er würde gerne Vatikan aufnehmen. Dieser junge Mann hieß Frank Werner, heißt immer noch Frank Werner, er lebt zum Glück noch, wundervoller Typ und er hatte ein Vierspur-Tonbandgerät und war irgendwie besessen von der Vorstellung, dass er Platten aufnimmt. Und das war die Basis von allem. Alle Menschen aus der Umgebung kamen praktisch an. Jeder, der im entferntesten Sinne Popmusik liebte und sich vorstellte, eigene Lieder aufzunehmen, wurde irgendwie angezogen von dieser Möglichkeit aufzunehmen, weil es gab 79, 80, keine Studios, die Normalsterbliche betreten konnten. Du hattest kein 30-Spur-Studio auf deinem iPhone. Das war ein Kristallisationspunkt. Die Vierspur-Tonbandmaschine von Frank Werner und seine Freundlichkeit und seine Geduld.
Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Das war jetzt aber nicht dieses Tonstudio Klangforschung, oder doch?
Klangforschung war das Tonstudio, was fast weltweit gehörte. Das war im Grunde eine Garage, die Frank Werner umgebaut hatte. Also klassischer Punkrock geht's nicht. Eine umgebaute Garage, Ground Zero für, ich würde sagen, neue deutschsprachige Popmusik. Ich bin bereit, diesen Hügel zu verteidigen. Mhm. Ich würde sagen, diese umgebaute Garage müsste eigentlich nationales Kulturerbe sein. Und mal gucken. Ich habe es nicht so mit Museen. Aber ich würde wirklich sagen, dass fast alles, was du in deutschsprachiger Popmusik hörst, geht irgendwie auf irgendwas zurück, was die Akteure, die du eben genannt hast, damals grob skizziert haben. Ich weiß das. Die sagen es mir auch, Leute, die jetzt Popmusik machen. Und das ist schön zu wissen. Aber es begann in Ostwestfalen 79, 80, 81.
Aber hilf uns mal ganz kurz. Diese Leute, die von denen wir eben gesprochen haben, die zeichnet ja in ihrer späteren Entwicklung, sage ich jetzt mal, so etwas ganz Spezielles aus, nämlich sowas, ich sage jetzt mal, bisschen intellektuell, / pseudo-intellektuell, so ein bisschen was Schnöseliges, sowas Studentiges, sowas irgendwie aufmucken mit Anspruch. Hatten die das alle damals schon oder ist das erst später so entstanden?
Ich finde, das war immer angelegt. Jochen Diestelmeyers erste Band zum Beispiel hieß Die Bienenjäger und war vielleicht im weitesten Sinne so angelehnt an so melodische Popbands wie Aztec Camera. War also ein bisschen leiser, vielleicht süßlicher im besten Sinne gedacht. Ich finde, das klingt sehr schön. Jochen will mir nichts zu tun haben. Jochen besorgt sich in Hamburg so eine etwas brachialere Chorband um Blumenfeld. Frank Spilkers Entwurf ist eher so, das muss auch ein bisschen wippen. Da müssen Mädchen auch zu tanzen können. Also die Sterne. Mhm. Ja, aber es fing alles da an und sagen wir mal, Jochen mochte mehr so Pop und Frank Spilker mochte mehr so Wave und ich fand fast alles interessant. Aber was alle vereint, Jochen und Frank und einige andere Protagonisten würden das vielleicht ablehnen, aber was uns vereint ist, ist, dass wir gegenwartsbezogene Songs schreiben, dass wir unsere Umgebung erforschen, das klingt jetzt so banal, aber in dieser Situation, 79, 80, machte man das einfach nicht. Du sangst nicht auf Deutsch darüber, wie du deine Stechkarte einstechst. Hardcore-Punk-Gruppen machten das vielleicht, aber die haben so unverständlich gesungen, dass du es wirklich nicht raushören konntest. Ich würde sagen, damals begann eine Expedition ins Bekannte.
Was ist denn eigentlich mit diesem ganzen anderen deutschen Punk, der zu der Zeit ja dann auch schon aufkam? Also gerade die härteren Sachen, vielleicht sowas. Anfang der 80er Jahre ist ja dann, ist man ja schon mal so ein bisschen Hardcore-Punk mit Slime oder auch dann ein bisschen später die Hannover, Hansaplast und welchen die Milchbubis und so. Waren das Sachen, die du mitgekriegt hast und gut oder schlecht fandest?
Ja, habe ich mitgekriegt, die habe ich teilweise auch gesehen in der Scala oder in irgendwelchen Bielefelder autonomen Jugendzentren. Ich muss sagen, mit diesen linksradikalen Slogans von Slime, ich habe die damals instinktiv abgelehnt und jetzt lehne ich sie intellektuell ab. Also Polizei, SA, SS, ich war wirklich ein griffiger Slogan und ich kann verstehen, dass du als genervter 17-Jähriger ist das ein Slogan, den du gerne mitgrölst. Aber wenn du die bundesdeutsche Polizei nicht von der SS unterscheiden kannst, dann bist du ein Arsch. Das ist dann agierst du antidemokratisch. Das geht meiner Meinung nach nicht. Mhm. Also griffige Slogans, schön und gut. Aber also kann man nicht bringen. Ich finde auch den Slogan macht kaputt, was euch kaputt macht. Das ist zum Beispiel so ein Slogan, der immer, jetzt die Generation davor, wenn Leute fragen, oh, was ist denn mal ein tolles politisches Lied? Sagen Leute, ja, das. Das ist ein furchtbarer Slogan. Ich habe so viele Leute gesehen,
Warum?
die sich diesen Slogan auf die Fahne geschrieben haben und selbst kaputt gegangen sind daran, dass sie ihr Leben lang versucht haben, das kaputt zu machen, was sie kaputt macht, und dabei selbst kaputt ging. Ich habe gesehen, dass dieser Slogan als Vorwand benutzt wurde, um Gewalt auszuüben. Kein guter Slogan. Ich sage jetzt, mein Slogan, den ich dagegen setze, in meiner Single Gemäßigt ist das neue Radikal, ist unglaublich mies und lahm. Das sehe ich ein. Das ist hey, lass uns doch mal konstruktiv sein. Ist das Lahmste, was man sagen kann. Aber ich behaupte, es ist das Nötigste. Diese ganze, der linke Instinkt ist Fronten schaffen. Der linke Instinkt ist klären, wer gehört zu uns und wer nicht. Die Abweichler werden hingerichtet. Das ist immer, wie das läuft. Oh, lass uns, bevor wir das System bekämpfen, lass uns erstmal unsere eigenen Reihen säubern. Das ist das dumme Verliererspiel der Linken seit Jahrzehnten. Das führt nirgendwo hin. kommt in die konstruktive, gemäßigte, progressive Mitte, ist mein Appell. Der ungehört verheilen wird, aber ich finde es dennoch irgendwie super unterhaltsam, das mal zu artikulieren.
Bist du eigentlich so ein kontinuierlicher Wähler einer bestimmten Partei?
Nein. Ich muss gestehen, auf regionaler Ebene. Also ich habe alles schon mal gewählt, außer AfD oder linksradikal oder rechtsradikale Parteien. Ich habe einmal im regionalen Rahmen jemanden von der Linken gewählt. Einfach weil das eine gute Person war und die anderen waren nicht so gut. Ich habe im regionalen Rahmen auch schon mal jemand von der FDP und CDU gewählt. Ich bin nicht stolz drauf, aber zu der Zeit, wenn ihr die Konkurrenz gesehen hättet, würdet ihr mir vielleicht recht geben. Und sonst ich bin jemand, der erlebt hat, dass das Land besser wurde nach Willy Brandts Wahl. Das hat mich ein bisschen geprägt. Und die SPD von 24 ist nicht mehr die SPD von Willy Brandt. Ja, das sehe ich ein. Aber generell das sozialdemokratische Konzept ist eigentlich gut. Also im Grunde ist es auch das Konzept von Hans Erhardt, also Wohlstand für alle. Wer braucht, dem soll gegeben werden, oder abfällig der Nachtwächterstaat genannt. Rheinischer Kapitalismus, soziale Marktwirtschaft. Ich habe gesehen, dass Willy Brandts mehr Demokratie wagen. Ich war ein Kind, aber ich habe gesehen, wie sich alles verändert hat. Die Nachbarschaft wurde bunter. Leute haben animierter gesprochen, haben feurig diskutiert. Das Land hat wirklich eine Bluttransfusion gekriegt mit Willy Brandts Wahl. Ich weiß aber, dass man nicht sentimental sein soll wegen vergangener Kanzler.
Wie stehst du zu so Themen wie Grundeinkommen für alle?
Ja, toll. Ich komme damit klar, nicht für andere arbeiten zu müssen. Das wird wahrscheinlich ausgekämpft. Und deshalb sind starke Gewerkschaften wichtig. Gott, ich habe jetzt gehört, zum Beispiel künstliche Intelligenz ist auch so stark. Also wir haben ja jetzt praktisch das große Zeitalter im musikalischen Bereich, haben wir das große Zeitalter des Solo-Produzenten. Ein junger Mensch mit einem Laptop kann den großartigsten Sound machen, die überzeugendsten Tracks basteln. Nur ein Typ an einem Laptop mit ein paar Plugins. Dasselbe ist jetzt auch in der Filmwirtschaft möglich. Bald. Es gibt ein neues Programm namens Soro, keine Ahnung. Der amerikanische Regisseur und Filmproduzent Tyler Perry, der sein eigenes Produktionsstudio in Atlanta hat, wollte das eigentlich erweitern, er wollte es verdoppeln. Und dann hat er aber dieses neue Programm gesehen und gesagt, nee, wir brauchen keine neuen Studios mehr. In 2 Jahren kann das alles ein Typ am Laptop machen. Mhm. Also wenn das auf uns zukommt, also in der Filmwirtschaft bedeutet das keine Handwerker mehr, die Kulissen bauen. Du wirst immer Leute brauchen, wahrscheinlich, die, ich weiß nicht, ob künstliche Intelligenz Straßen bauen kann, autonom. Vielleicht bald, aber autonomes Autofahren haben sie auch nicht hingekriegt, ne?
Noch nicht. Nee. Oh, noch nicht, aber ich glaube, das dauert nicht mehr lange.
Ah, Apple hat gerade aufgegeben. Ich glaube, das ist noch, damit das rechtlich einwandfrei wird, damit das wirklich verkehrssicher wird, ist es weiter weg, als uns eingeredet wurde. Aber weiß ich nicht. Bitteschön.
Ja, das, also da, Jobs hat da sehr gute Verbindung zu Elon Musk, der kann das mal klären.
Total.
Dem würde ich jetzt zutrauen, dass er sich des Themas annimmt.
Eher nicht. Ich würde mal lieber, ich habe die ganze Zeit so einen Impuls, noch irgendwas sagen zu wollen, um zumindest so linke Ideale nochmal zu verteidigen, aber ich, das schaffe ich irgendwie gerade nicht. Du hast ja mit viel auch total recht und ich finde das ja, was ich total gut finde, ist, dass du auf mich wirkst wie jemand, der ja irgendwie offensichtlich mit vielen linken Inhalten ein Problem hat, weil du sprichst das ja auch immer wieder an. So und hast irgendwie, das kommt ja auch irgendwo her, so, das kann ich total nachvollziehen. Gleichzeitig bist du ja auch jemand, der trotzdem total Werte hat, ne? Ich glaube, du bist so ein durch und durch Humanist, du setzt dich auch, wie auch schon erwähnt, total gegen Antisemitismus ein. Das ist ja auch gerade in den Zeiten, in denen wir uns jetzt befinden, ultra wichtig, weil es einfach immer krasser wird und eben so einen Scheiß gibt wie BDS und Roger Waters und sowas alles. Ja, aber ich glaube, ich habe es vorhin, glaube ich, schon mal gesagt, ich glaube, ich habe keine Antwort und ich habe keine besseren Lösungen. Aber ich fühle mich unwohl mit, das ist das Beste, was wir haben. So. Ich wollte es, glaube ich, einfach nur nochmal aussprechen.
Ja,
dass hier nicht so ein ganz so ein demokratisches Geist der Welt Ding ist.
Wir fühlen, damit wir weiter streben können.
Ja, vielleicht.
Aber alles, was ich sage, ist, der linke Impuls, das System zerstören zu wollen, ist zu diesem Zeitpunkt einfach taktisch echt falsch.
Ja, und ist absolut, sehe ich auch. Und natürlich kann man auch diesen, ich meine, und wenn man über Linke spricht, ne, dann ist natürlich auch dieser ganze Linke und Antisemitismus ist halt auch echt einfach ein Riesenproblem, schon immer gewesen. Das, so wissen wir natürlich auch inzwischen. Aber ja, ich glaube, ich weiß es auch. Ich habe auch überhaupt, wie gesagt, ich habe keine Lösung, ich habe keine Idee, aber ich kann es noch nicht aufgeben, irgendwie mich links zu verorten. Ja. Ich bin auch noch 10 Jahre jünger. Vielleicht bin ich mit 62 auch ein.
Vielleicht bin ich mit 62 auch. Wenn du das definieren würdest, wäre ich vielleicht in deinem Lager. Ich kann aber nur sagen, dass jede Art von linke Regierung hatte irgendwann immer etwas, dass ich das El-Präsidente-Problem
nennen würde. Absolut, gebe ich dir komplett recht.
Ja. Oder das Problem des großen Vorsitzenden.
Absolut, immer, ja, total.
Alles erstickende Zentralgewalt.
Ja, ja. Aber bedeutet das eigentlich jetzt aus deiner Analyse heraus, dass der Mensch, selbst wenn er also im Kern machtgeil ist und dass selbst hehre utopische Ideologien und Ideen sich automatisch immer irgendwie korrumpieren müssen und immer umschlagen müssen?
Das ist eine Sache, an der haben sich Geschichtsphilosophen schon wirklich die Zähne ausgebissen.
Na gut, aber
du bist ja wohl ein Hamburger Popmusiker.
Selbst wenn sich der andere die Zähne ausgebissen haben, bedeutet ja nicht, dass du das nicht kannst.
Also, da wollte ich das, habe ich nur vorweg gesagt, um klüger zu wirken, als ich bin. Unser Grundgesetz ist wirklich fantastisch. Wenn du siehst, wie zum Beispiel wie scheiße das amerikanische Wahlrecht ist, dass so ein paar tausend Leute in so einem Hinterwäldlerstaat entscheiden, wer die Atomwaffen bedient. Das ist furchtbar. Also, aber die werden es wohl nicht mehr ändern können und was weiß ich. Die Väter und Mütter unseres Grundgesetzes haben so viel wundervolle Dinge eingebaut in das Grundgesetz. Und auch, dass es Grundgesetz heißt. Das heißt, wir können es jederzeit verändern und verbessern. Das war ihr Gedanke dabei. Deshalb heißt es nicht die Verfassung, sondern das Grundgesetz. Ein Grundgesetz kann erweitert und verändert werden. Wir können also jederzeit unsere Regierung abwählen. Das ist fantastisch. Mhm. Das ist erstmal schon mal gut zu wissen. Es gibt unglaublich viele Mechanismen, die verhindern praktisch die Diktaturen, die eine Diktatur verhindern in Deutschland. Das ist auch wirklich fantastisch. Ich finde, das ist eine Basis, um weiterzugehen. Im Augenblick glaube ich, dass neue Allianzen geknüpft werden müssen, auch von anderen Menschen, weil ich bin zu asozial.
Okay, sollen wir mal wieder zu Musik kommen?
Ja.
Gut,
Dann würde ich so einen kleinen Sprung mal machen, weil, wie gesagt, über fast weltweit haben wir gesprochen, da hast du viel mitgemacht. Du bist aber Mitte der 80er nach Hamburg gegangen und hast dann da die Band Die Antwort gegründet.
Ja, ich komme 1982 nach Hamburg.
82 schon, okay.
Und
warum eigentlich?
Das war, na, da war ich 19. Vorher war ich so ein knappes Jahr bei meiner Freundin in Aachen, aber da konnte man nicht wirklich Musik machen. Okay. Und dann bin ich von ihr weggezogen nach Hamburg und auch weil ich mir alle deutschen Städte angeguckt hatte mit meinem Interrail-Ticket und meinem Jugendherbergsausweis, und Hamburg ist einfach die schönste Stadt, die interessanteste Stadt. Vielleicht war ich auch ein bisschen auf so einem Beatles-Mythos-Ding und hatte im Hinterkopf so, ich bin noch zu schlecht, ich brauche eine Stadt, die mich besser macht. Und die Beatles sind gut gemacht worden von Hamburg. Das hatte ich vielleicht im Hinterkopf. Das hatte ich so vielleicht nicht mitgekriegt von Popgeschichte.
Dass du zum Beispiel da sagst du mir, also die Stadt hat die Qualität der Beatles verbessert?
Ja, das war dann mehr die Möglichkeit, dass sie jeden Abend, dass sie 2 Monate lang jeden Abend 8 Stunden gespielt haben. Da wird man
auf entweder irgendwelchen Substanzen.
Entweder wird man super tight hinterher oder man es gibt dieses schöne Zitat von Joey Ramone, der sagt, dass die Ramones echt scheiße waren beim ersten Auftritt, bei ihrem zweiten Auftritt auch. Aber sie konnten ja im CBGBs konnten sie ja 50 Mal scheiße sein. Mhm. Und dann haben sie es dann irgendwann rausgehabt. Und das ist tierisch wichtig. Und deshalb tun mir alle jungen Acts ein bisschen leid, weil die müssen dann gleich, der erste Act muss gleich perfekt sein. All deine Freunde filmen das oder streamen es live und du hast keinen Ort, wo du wirklich scheiße sein kannst. Du musst dich sofort selbst definieren.
Stimmt.
Das ist, was ist dein, ist das dein Image? Ist das wirklich das Oberteil, was du tragen wirst? Oder mit solchem Quatsch muss man sich dann beschäftigen vor seinem ersten Auftritt. Wenn man heutzutage 20 ist, wirklich schlimm. Also,
es wird auch immer alles gleich dokumentiert und ist sofort weltweit für alle theoretisch sichtbar. Und das macht ja auch was mit einem, glaube ich. Wenn du weißt, dass du gefilmt, fotografiert, whatever wirst, so, ne?
Das fördert Krampf. Mhm. 1982 übrigens rückblickend ein völlig bahnbrechendes Jahr kulturell gesehen. Für Musik sowieso 1982 das große Pop-Jahr. Das Jahr der großen Pop-Konzepte. Du hast praktisch jede Woche eine irre neue Band aus England mit einem unglaublichen Image, unglaublichen Konzept.
Du warst denn zum Beispiel...
Du hast Culture Club, du hast
ABC,
du hast Haircut 100, du hast Dexys Midnight Runners in ihrer Come on Eileen Phase. Jede scheiß Woche kommt irgend sowas und du denkst, wow, was ist das jetzt wieder für eine, was haben die sich jetzt da wieder komisch verkleidet? Und es sind aber wirklich tolle Platten. Ich weiß noch, zu der Zeit war ich auch noch ab und zu in Rotzels-Uflen. Ich habe mit dem Drummer von den Aheads, eigentlich so ein straighter Rock-Drummer, der konnte das englische Fernsehen empfangen und der klebte also vom Bildschirm, als so ein ABC-Video kam. Und ich so mit meinem Punkrock-Reflex, das sieht aber kitschig aus. Und er so, nein, das ist völlig großartig. Siehst du nicht, was für ein irrer Bombast das ist?
Was das war ist das? The Look of Love war der große Hit, ne?
Finde ich ja grauenhaft.
Bitte?
ABC kannst du mich komplett jagen. Wenn du jetzt gesagt hättest Heaven 17, wenn du gesagt hättest Heaven 17. Das war
später, oder?
Heaven 17,
wäre ich dabei, wäre ich bei dir gewesen.
ABC finde ich später. Aber 82 war auch Human League.
Ja, auch noch besser als ABC, finde ich.
Ja, besser, schlechter. Es war jedenfalls umwerfend, was für ein großes Konzept man auf einmal mit einer Popband machen konnte. Also auch wenn man ABC nicht mag, aber diese Platten klingen bombastisch und ihre Videos sind wie kleine Spielfilme. Das sind alles völlig neue Möglichkeiten auf einmal.
Es kam zu der Zeit auch, kurz wenn ich unterbreche, es kam zu der Zeit ja auch, war ja nicht nur in England, sondern war ja auch in Deutschland die Neue Deutsche Welle riesig groß dann schon. Ne?
Eben, und das hast du auf dem Kontinent. Und die Neue Deutsche Welle dauert aber gefühlt nur sowas wie 6 Monate oder so. Ich glaube, sie dauerte wirklich nicht viel länger, vielleicht ein knappes Jahr oder so. Und danach wollte niemand mehr Deutsch hören, was mich wirklich gefickt hat in Hamburg, weil ich, fand das interessanter, auf Deutsch zu singen, weil Leute dann verstehen, was man sagt und weil man dann das Entsetzen in den Augen der Leute, der Zuhörer sieht. Darauf wollte ich nicht verzichten. Mir kamen die englisch singenden Bands immer viel zu pseudo vor. Oder die kamen auch immer wie Feiglinge vor. Also die wollten sich nicht bekennen zu ihren Aussagen. Die haben ihre Songtexte meistens nur so lautmalerisch benutzt. Mit diesen vielen tollen Versatzstücken, die es gibt in der englischen Sprache. Yeah, all right, I'm walking down the street. Blablabla. Diese ganzen englischen Versatzstücke, aus denen Songs zusammengeklopft
werden. Also, 82 war wirklich ein riesiges Jahr. Ich habe mir gerade mal hier so die Single-Charts aus dem Jahr 82 rausgeguckt, von den offiziell deutschen Charts. Gut, es fängt mit OMD an, natürlich auch gut, aber das ist viel großartiger und deutschsprachige Klassiker. Also Spider-Murphy Gang, Skandal im Sperrbezirk, Falco, der Kommissar, Trio, Joachim Witt, Goldener Reiter. Aber halt auch schon so ein Scheiß dann wie Markus, ich will Spaß und so.
Moment,
und
das war jetzt kein Scheiß, Entschuldigung.
Aber auch Grauzone, ne? Eisbär. Spliff und so ein Kram.
Markus, war da auch schon dieses Markus und Nena kleine Taschenlampe brennt? War das in dem Jahr oder später?
Das muss später gewesen sein.
Das sind für mich alles vitale Singles. Du hast also in England so eine Pop-Explosion und in Deutschland hast du die Neue Deutsche Welle, die es ein Jahr später gar nicht mehr geben wird. Was irgendwie schockierend war.
Was 1983 die Hits waren.
Ja.
Aber ich will nur so nochmal erwähnt haben, ne? Ich bin ja auch riesen Culture Club Fan und finde nach wie vor eine ultra wichtige Band gewesen, mit allem, was dazu gehört, Riesenhits, fantastisch.
Übrigens ist 1982 auch das maßgebliche Kinojahr für Genrefilme. Also du hast in einem Jahr kommen also Das Ding aus einer anderen Welt, John Carpenter raus und E.T. Mhm. Es kommt Conan der Barbar raus, der maßgebliche Fantasy-Film. Es kommt die erste Buddy-Action-Komödie, Cop-Komödie, nur 48 Stunden raus.
Nee, stopp mal eben. Die erste Buddy-Komödie war Auf dem Highway ist die Hölle los.
Ja, das ist keine Buddy-Komödie. Eine Buddy-Komödie, das sind zwei männliche Hauptdarsteller, die irgendwie das Leben lässig angehen und lustige Action-Abenteuer erleben. Das gab es schon mit Redford und Newman etwas vorher, aber.
Und mit Bud Spencer und Terence Hill.
Aber eine Buddy-Cop, die moderne Buddy-Cop-Action-Komödie.
Ja, okay.
Ist nur 48 Stunden. Bud Spencer, Terence Hill, die waren doch eigentlich mehr so in der Comedy-Klamauk-physische Gewalttradition wie The Three Stooges zum Beispiel.
Ja, absolut.
Also jedenfalls auch auf der Filmseite, wenn du mal die Filmhits von 1982 anguckst, auch ein quintessentielles Jahr für Genre-Kino und Kino generell. Also was würde die moderne Bildsprache ohne Blade Runner machen? Gar nichts würde sie machen. Wir hätten keine Welt ohne Blade Runner.
Wann hast du eigentlich das entwickelt, was jetzt so dein eigenes ist? Also dieses leichte, dieses bisschen Schlagereske, diese Mischung aus Chansonnier, aus Liedermacher. Wann ist das so entstanden? Diese Mischung, die dich jetzt so ausmacht.
Die Sache ist, ich rocke ja auch.
Auch, ja, genau, absolut, ja.
Ich kann das alles und dann ist da noch die Folklore-Tradition. Mhm. Ich habe auch gerne mal sowas gehört wie Jim Croce, I Got a Name, klasse Song. Mhm. Dann diese deutsche, eher so Kabarett-Song-Tradition, Ulrich Roski, Georg Kreisler, mhm, und die deutsche Kunstlied-Tradition, Schubert Schumann, das hat mein Vater immer gehört. Mhm. Das sind alles so Kraftfelder, zwischen denen ich mich bewege. Mhm.
Und aber wann hast du das? Wann hast du das bei dir? Entschuldigung, wenn ich unterbreche.
Bei meinem ersten Song, den ich mit, die ich in den Ende der 70er bei Frank Ferner aufgenommen habe. Das heißt kleine Begebenheit vor der Paketfabrik. Untertitel: Leider musste ich die Stechkarte in die Stechuhr stecken. Das ist ein sentimentales Lied, ein sozialrealistisches Lied und irgendwie auch ein lustiges Lied. Da haben wir schon alles. Also
nicht so viel passiert in den letzten 40 Jahren, sagst du.
In den letzten 40 Jahren habe ich das erforscht.
Das ist ausgebaut.
Es geht ja nicht darum, einem Stil zu dienen, sondern du willst eine Wirkung erzielen, mit deinen Statements oder deiner Musik. Ich will Leute zum Lachen bringen, ich will die zum Weinen bringen, ich will ihnen zeigen, was ich sehe. Und diese ganzen Stile, die es gibt, die Rhythmen, die man in die man fallen kann, die Harmonien, die man benutzen kann. Ich fühle mich keinem Stil verpflichtet. Ich will irgendwie, am liebsten würde ich irgendwas hören, was ich noch nicht gehört habe. Aber unser Nationaldichter Goethe sagt, dass Menschen wollen immer das Neueste, außer in der Musik. Und nur in der Musik wollen sie, ja, verlangen sie das Vertrauteste. Das ist leider so. Wenn man älter wird, ist es auch schwerer, neu erscheinende Musik wirklich zu lieben. Mhm. Ich höre noch viel neue Musik und ich finde die teilweise super. Aber kann ich sie so lieben, wie ich Come On Feel the Noise von Slade geliebt habe?
Nein.
Nein!
Ja.
Natürlich nicht, weil die Musik, die man hört zwischen seinem 12. und vielleicht 26. Lebensjahr, das wird immer der Maßstab sein, auf eine Art. Da kann man kaum was gegen tun.
Was hast du denn da eigentlich in Hamburg getrieben, als du nach Hamburg umgezogen bist? Du warst also ja praktisch Anfang 20 ungefähr so, ja, ne?
Viele Sackgassen, an alle möglichen Türen geklopft, Alfred Hilsbecks Tür geklopft. Aber ich war dem wohl irgendwie, guck, ich bin super attraktiv, ich mag keine Noise-Musik, ich mag gern hübsche Melodien und ich mag gern Popsongs. Das ist nichts für Alfred Hilsberg. Er macht so Festivals, der Soundtrack zum Untergang. Und ich so, wieso Untergang? Ich bin gerade neu in der Stadt. Bitte reißt sie nicht ab. Habt ihr sie noch alle? Sind wir in Berlin oder was? Ich dachte, das ist hier die gesunde Stadt. Also Alfred Hilsberg empfängt mich ein paar Mal, aber will mich nicht wirklich rausbringen. Ich klopfe an viele Türen. Zum Beispiel, ich lerne die Neudeutsche Welle-Band Jawohl kennen. Die haben ein Studio in Hamburger Umfeld. Ich besuche die ein paar Mal, ich mache Demos mit denen. Ich versuche eine Band zusammenzustellen, das klappt alles nicht. Das ist so zäh. Niemand will deutschsprachige Popmusik hören.
Aber kurze Unterbrechung, du bist schon nach Hamburg gegangen, weil du Musiker werden wolltest, ja? Weil Musik so dein Leben sein sollte und nicht irgendein Hobby. Das war schon das Ziel, Musiker zu sein.
Abenteuer erleben, apollinischen Rausch erleben. Ich war nie so der Drogen- und Sauftyp, aber Rausch ist wahnsinnig wichtig. Ein sinnliches Leben mit Musik und Begegnungen gefüllt. Und ich hatte das. Und dann hatte ich 120 Jobs von der Zeitvermittlung vom Arbeitsamt, wo ich die ganze Stadt von oben bis unten kennengelernt habe. Ich habe kein Abitur, ich habe nur Fachhochschulreife. Also auf der Uni rumlungern, fiel für mich flach. Aber dass ich eher so ein schlichter Denker bin, hat mir viele Türen im Rockbusiness eröffnet. Und also jahrelang in diesen 80ern stolpere ich rum, gehe auf Auftritte von lokalen Bands und spreche Leute an, ob sie nicht mit mir in einer Band spielen wollen. Die denken, ich bin ein komischer Schwuler und wollen nichts mit mir zu tun haben, weil ich wahrscheinlich so gierig rüberkam. Der Bassist in meiner ersten Band, Thomas Koschina, war vorher in einer Ska-Band namens The Meeting. Und er dachte auch, ich wollte ins Bett mit ihm, aber ich hatte ehrenhafte Absichten.
Das ja auch nicht, es wäre jetzt auch nicht unehrenhaft gewesen, wenn du in ihm verliebt gewesen wärst.
Wenn man jemanden ins Bett zerren will, der nicht ins Bett will, das ist unehrenhaft.
Das ist unehrenhaft, das stimmt.
Das stimmt.
Okay, aber das heißt, dauert wirklich diese mehrere Jahre, bis es die Antwort als Band gibt.
Es ist so kompliziert. Auch mein ganzes Konzept, ich will, das muss noch irgendwie, ich habe so viele Lieder geschrieben und dann habe ich alle Lieder verloren in der U-Bahn. Ich hatte so eine Mappe mit 90 Liedern, die ich nicht aufgenommen hatte, aber die Texte, und ich habe die Akkorde aufgeschrieben und ich konnte die alle singen, was weiß ich. Die habe ich verloren in der U-Bahn.
Das ist tragisch.
Ja, aber dann dachte ich, toll, dann kann ich jetzt noch mal 100 schreiben. Und die wenigen Lieder, an die ich mich erinnern konnte, die habe ich dann beibehalten. Und habe Elemente von denen weiter benutzt. Dachte ich mir, wenn ich mich an Erna nicht erinnern kann, dann ist es doch auch egal. Dann ist gut, dass die weg sind. Danke, U-Bahn. Naja, so war ich.
Okay, und die Antwort ist ja dann schon so, ich meine, wie gesagt, ich habe schon gesagt, es gab immer einen Major-Label-Vertrag, ich glaube, erste Show auch mit R.E.M. oder sowas, schon auch was Größeres.
Ja, ne? Tatsächlich R.E.M. supported, wir haben auf einem Alfred-Hilsbich-Festival gespielt, wir hatten sowas wie insgesamt 40, 50 Auftritte insgesamt.
Dachtest du, jetzt geht's los? Das war
ein Trio, ein Power-Pop-Trio im Grunde. Und auf unserem ersten Album, was für die damalige RCA rauskam, da waren praktisch ausschließlich Pop-Songs drauf, Love-Songs, wenn man so will. Es war ein romantisches Album. Und zwar absichtlich. Alle düsteren Lieder, die ich hatte, dachte ich, das kommt mit dem zweiten und dritten Album. Aber das kam nicht. Das Album ist gefloppt, Band löst sich auf. Es gibt eine zweite Besetzung von Die Antwort, ein Quintett. Basis ist meine Zusammenarbeit mit Karl Allaut, einem der bekanntesten deutschen Studio- und Live-Gitarristen, Gründungsmitglied von Udo Lindenbergs Panikorchester, spielt mit Stefan Remmler, spielt auf Stefan Remmlers Hits, spielt auch mit Marius Müller-Westernhagen. Ist aber eigentlich ein Kings-Fan. Und über diese Liebe zu den Kings dachte ich, okay, das kann man machen. Kennt alle Jazz-Akkorde, kann alle Blues-Licks spielen, aber ist ein echter Künstler. Ist wirklich, jedenfalls machen wir noch zwei Platten für die Wehr. Und unser E&A-Mann ist der Gitarrist der Fehlfarben, Thomas Schwebel, der dort in einem Label ist namens Königshaus, ein Sublabel von der WEA zusammen mit Horst Lüttke. Wir machen zwei LPs für die in der Quintettbesetzung, floppt auch.
Warum eigentlich?
So viele Gründe. Es passt nicht, die eigene Promotion-Abteilung weiß nicht, was das soll. Ich finde, es ist super. Ich finde, das ist nach wie vor echt klasse Autofahrmusik. Also ich bin also zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon viermal komplett erledigt. In der Stadt, in der Szene, in Musikerkreisen. Ich bin der alte Spinner. Ich bin der Kauz vom Leuchtturm oder so. Und so mache ich dann auch meine erste Soloplatte, Rezession Baby. Es gibt eine neue Technologie, Kassetten-Mehrspur-Recorder. So einen kaufe ich mir von meinem hart erarbeiteten Geld. von meinen vielen Jobs, die ich gemacht habe. Tascam, 8-Spur, Kassettenrekorder. Und mein Ansatz war, dass ich Field Recording mache. Ich hatte Graham Marcos Bücher gelesen über amerikanische Musik und fand besonders beeindruckend, dass die ganzen Blues-Aufnahmen, die Folk-Aufnahmen, die wir haben, dass das Field Recording war. Vor Ort aufgenommen. Ich dachte mir, hey, ich bin in einer Sozialwohnung in Rotenburgs Ort. Das ist jetzt nicht so, als wenn man Blind Lemon Jefferson auf seiner Veranda neben den Baumwollfeldern.
Aber fast, Bernd.
Aber
fast.
Ziemlich nah dran.
Ziemlich nah dran.
Ja. Ich mache Field Recording von mir selbst. Unterm Strich, Rezession, Baby. Lief. Fucking stilistischer Durchbruch. Und ich würde sagen, es war das erste urbane Folk-Album mit elektronischen Elementen. Du hast ab und zu einen Drumcomputer und so elektronische Sounds. Alles sehr provisorisch, alles sehr. Aber der Ansatz ist auf jeden Fall da. Also ich bin stolz auf das Album. Klasse Lieder, ich spiele die heute noch viel. Ein Lied, auch wenn es 40 Jahre alt ist oder so, ein Lied schafft Gegenwart. Und Popmusik ist immer jetzt. Es gibt keine Nostalgie bei Popmusik. Du drehst es laut auf, du hörst I'm Ready von Fats Domino und wenn ich das nicht mitreißt, solltest du auf deine Füße gucken, weil du stehst in schnell trockenem Zement. Irgendwas stimmt nicht mit dir. Das ist Lebendigkeit und wenn die sich nicht auf dich überträgt, dann okay, dann gehe ich zu anderen Leuten. Das ist
Wie funktioniert war das eigentlich, diese ganzen Rückschläge? Ne? Also erstmal auf den großen Labels gewesen zu sein und doch nicht den Erfolg gehabt zu haben, der hätte sein können. Hast du da irgendwann mal an deinem Weg eigentlich auch gezweifelt, bevor du dann jetzt ja diesen Schub gehabt hast mit dem Album, mit dem Solo-Album?
Nein, ich fand immer, ich hatte recht und Leute haben halt keinen Geschmack und deshalb hören sie Genesis. Also es ist offensichtlich, dass ich von diesen Menschen nichts zu erwarten habe. Okay, Genesis, ein paar gute Singles und so, aber eigentlich ist also das ist nichts für mich. Naja, aber wenn man das Ziel hat, super berühmt und super erfolgreich zu werden, aber mein Ehrgeiz ist anders gelagert. Ich will das Unformulierbare formulieren. Ich will das Unsagbare sagen. Das ist für mich Erfolg. Ich habe viele Lieder geschrieben über Sachen, über die noch nie irgendjemand geschrieben hat. Und auch auf diesem neuen Album, da sind eine Menge Perspektiven, die noch niemand hatte. Das sind eine Menge Bausteine der Welt, die noch niemand geborgen und abgebürstet hat.
Gib uns doch mal, damit wir uns das noch ein bisschen plastischer vorstellen können, von diesen unerhörten Themen, was sind die ich sag's mal, die obskursten, die du jetzt erstmalig so formulierst, wie du sie formulierst?
Viele meiner Alben sind voll davon. Zum Beispiel auf Rezession Baby ist so ein lustiges kleines Lied namens Macht Hildegard glücklich. Es geht um eine einsame alte Frau in der Nachbarschaft, die sich nichts weiter wünscht als einen neuen Pulli für den Herbst und einen schmierigen Entertainer, so jemand wie Heinz Schenk, der sie irgendwie so einseift und irgendwie Gnä Frau sagt oder so. Und mehr möchte sie nicht. Und dann kommt so ein Schlager, Schunkelrefrain, macht Hildegard glücklich. Das, okay. Wer singt sonst über Hildegard? Wer gibt ihr mal einen Schub? Ich tue das. Ich erinnere mich gerade deshalb daran, weil die Punkrock Arbeiter im Lager des EFA-Vertriebes Das wäre ihr Lieblingslied. Das haben sie 10-mal am Stück hintereinander laut gehört. Aus irgendeinem Grund. Frag mich nicht. Aber ich habe wirklich unerhörte Lieder. Bei einigen denke ich, wie konnte ich das nur tun? So ein Lied wie die Nacht vor der Abtreibung. Das macht mich fassungslos. Aber ja, es ist wichtig für mich, dass es dieses Lied gibt. Das ist ein entscheidender Augenblick. Mhm. Die meisten vitalen Lieder sind entscheidende Augenblicke. Das sind die Bausteine, aus denen wir zusammengesetzt sind. Und das Lieder können das besser als jede andere Kunstform. Zum Beispiel jeder Film ist im Grunde ein Kriegsfilm. Jeder Film handelt von einem Konflikt. Ein Buch versetzt dich in das Gehirn eines Menschen, in die innere Landschaft eines Menschen, was weiß ich, oder wenn es ein realistischer Sozialroman ist, vielleicht in der Nachbarschaft. Aber ein Lied vergegenwärtigt dir einen entscheidenden Augenblick. In einem klassischen Popsong ist es wahrscheinlich der Augenblick, in dem dir klar wird, dass du eine Person wahnsinnig liebst. Ich habe gar nicht so viele von dieser Art Liedern, eigentlich kaum welche. In meinen Liedern sind das so Augenblicke wie, oh fuck, das ist also die Scheiße, in der ich mich die ganze Zeit befinde. Das ist
du hast wichtig. Aber ja auch schon das eine oder andere Liebeslied, hast du schon auch, ne? Da darf ich dich dran erinnern.
Ja, wirklich gut. Und die kommen aber es kann aber sein, dass die Leute unangenehm berühren, weil sie von einem aufrichtigen Ort kommen. Alle guten Schreiber, alle sinnvolle Literatur, egal ob es ein Filmdrehbuch ist oder ein Roman oder ein Lied, setzen voraus, dass jemand hellsichtig war, dass jemand gewissenhaft die Umgebung kartografiert hat. Das versuche ich bei jedem Lied.
Sag mal, es gibt wirklich viele Platten inzwischen und ich glaube, wie ich jetzt verstehe, wie gesagt, du lebst ja auch davon seit vielen Jahren und du hast deine Fangemeinde auf jeden Fall und bist aber auch sehr viel unterwegs, mit Band auch alleine, liebst das, machst das. Gibt es so Platten, die aber auch so eine besondere Bedeutung für dich haben, weil sie dir besonders nah sind, das erste Album, oder weil sie, gibt es auch so zahlenmäßig irgendwelche Ausreißer komplett nach oben, die totale Verkaufsschlager geworden sind?
Fast all meine Alben sind sowas wie versteckte Konzeptalben. Die Lieder, aber weniger im Sinne von The Who Tommy Konzeptalben, mhm, sondern eher so im Sinne von Winterreise. Schubert, diese Liederzyklen der deutschen Romantik, auf jedem Album gibt es einen roten Faden, manchmal erzählerisch, manchmal emotionale Entwicklungen. So eins meiner Lieblingsalben, was musikalisch, ich war noch nicht so gut, meine Stimme finde ich erst mit dem dritten Soloalbum, Jetzt bist du in Talkshows. Erst da kann ich einigermaßen singen, finde ich. Vorher klinge ich immer noch wie ein Chorknabe ein bisschen. Mhm. Aber mein zweites Soloalbum, Solange die Rasenmäher singen, ist halt wichtig, weil das ist meine Geschichte und das ist gleichzeitig die Geschichte von Ostwestfalen und wie man Ostwestfalen verlässt, aber es nicht wirklich los wird. Also natürlich ist das ein essentielles Album für mich persönlich. Aber heutzutage, naja, das Album, ein Album im Stück zu hören, das tun Leute halt kaum noch. Aber wenn sie es bei mir tun, werden sie jedes Mal, und ich hoffe, das wird ihren Genuss dann vertiefen, einen Zusammenhang aufstöbern können. Mhm.
Du hast diese ganzen Jahre eigentlich, also ich finde, wenn man sich dein Gesamtwerk so durchhört, also findet man schon einen roten Faden auch drin. Hast du diese ganzen Jahre und diese ganzen vielen Alben, hast du da immer, oder hast du nie daran gezweifelt, dass Musiker sein dein Lebensinhalt ist? Warst du nie an dem Punkt, wo du gesagt hast, ach, ich mache das jetzt nur noch als Hobby, ich werde lieber Versicherungsvertreter? Würde ich ja, dir übrigens auch zutrauen.
Ich bewundere alle Leute, die einen ehrlichen Job konstant durchziehen können. Ein paar Jobs, die ich hatte, ich habe ja viele gehabt, also bis in die 90er hatte ich, irgendwann Mitte der 90er hatte ich dann keinen Nebenjob mehr.
Auch welche, die du gut fandest?
Bitte?
Ja. Gab es auch welche, die du gut fandest? Ja.
Alle Jobs waren interessant, weil die brachten dich irgendwo hin, die entschlüsselten dir die Stadt, die entschlüsselten dir, wie Menschen wirklich leben. In der Mittagspause erzählten Leute von zu Hause. Mhm. Das hat mich so geprägt. Der letzte Job, den ich hatte, war Kartenabreißer im Passagekino, Hamburg-Mönckebergstraße in der Innenstadt. Glamouröses Kino. Und das war sexy, weil da waren immer, also ich war jung, es war immer eine Fluktuation an attraktiven jungen Frauen, die dort gearbeitet haben. Es gab Romantik. Wir hatten Weltstars zu Besuch. Wir hatten Ben Kingsley und Paul McCartney und Anthony Perkins zu Besuch. Das ist so völlig irres Kino. Also das war der beste Job. Aber selbst den habe ich dann schließlich beiseite gelegt, weil es gibt nichts Schöneres, als in Regensburg vor 30 Leuten zu spielen.
Aber
das meine ich ehrlich. Das ist,
ich glaube, nehm dir das voll ab.
Ich nehme dir das auch voll ab. Und im Grunde, dass dein Ansatz aufgeht, ne? Also das, du hast vorhin gesagt, irgendwie, dein Ziel ist es eigentlich im Rahmen eines Konzertes, einen großen, ich weiß nicht mehr was, einen Luftballon oder einen Bonbon oder sowas zu machen, was im Grunde wie ein Medley aus all dem ist, was in mir ist, alle Erzählungen und alle Melodien und Alltagsbetrachtung und Herz und Schmerz und Liebe und das alles zusammen und das soll eigentlich ein großes Ganzes sein, was die Leute, die dann im Konzert sind, denen eine gute Zeit gibt. Was ich jetzt hier so in der Vorbereitung gesehen habe, sind die Leute, die dir so über die Jahre folgen, auch wahnsinnig treu. Ne? Also ich habe das Gefühl, die gehen die Leute, auch egal, was du jetzt gerade für ein aktuelles Album hast, sondern die gehen dann zu deinen Shows, weil sie genau dieses so lieben und sich da so abgeholt fühlen und auch wahnsinnig gut unterhalten sind. Dir wird auch dieses Entertainment ganz groß immer so zugeschrieben. Trotzdem ist es ja, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass sich das gut anfühlt, aber in dieser ganzen Pop, ich sag jetzt mal in dieser Pop, erweiterten Popmusikwelt, da wird Erfolg ja überwiegend anders gemessen. Ne? Da ja. wird der Erfolg ja danach gemessen, wie viel Platten verkaufst du oder wie viel Streams hast du, wie viele Leute kommen zu deinen Konzerten, und eigentlich ist es auch nur dann Erfolg, wenn die Venues jedes Mal wieder ein bisschen größer werden, ne? Also schon auf einem Level zu bleiben, ist ja auch eher so, und das ist ja eigentlich das Umfeld, in dem du dich da bewegst, dass du für dich selber da so ganz neue Maßstäbe ansetzt, was gut und richtig und sich für sich dich selber so als richtig anfühlt. Kam das so organisch oder gab es auch mal so Momente, wo du zu anderen so rüber, ich sag jetzt mal zu so Tokotronics oder zu Blumenfels oder auch zu ganz anderen Popgrößen so rübergeschielt hast und denkst, Aber wäre jetzt auch nicht schlecht, wenn bei mir nicht die 30 Leute in Regensburg kämen, sondern wenn ich jetzt hier vor 3000 Leuten irgendwie spielen würde. Also so ja, eine, diese, so eine.
Toll. Ja, vielleicht auch toll. Aber vielleicht auch mehr Druck. Also ich bin stolz. Also wenn so unterschiedliche Leute wie Sven Regner, Tokotronik, Olli Schulz, völlig unterschiedliche Acts und so weiter. Wenn die mal alle sagen, dass ich Jochen Diestmeier, also wenn die mal sagen, dass ich sie inspiriert habe, die machen ja alle was völlig anderes. Und die machen auch alles, weil auch was völlig anderes, was ich kann. Olli Schulz ist wahnsinnig erfolgreich zurzeit. Und ja, toll. Also ich könnte nicht machen, was er macht. Ich könnte keine Reality-Show mit dem Hausboot machen. Olli Schulz ist auch viel irgendwie volksnah als ich.
Wirklich?
Ich interessiere mich für Sachen, die Leute zu seltsam finden. Also und die so alt zu werden wie ich und so viel veröffentlichen zu können, wie ich es habe, ist wow. Also es ist natürlich toll, Nummer 1 zu haben. Und wer weiß, das Rennen ist vielleicht noch lang. Realistisch gesehen kann das nur dadurch kommen, dass ich, dass irgendein Lied von mir in einem Film eingebaut wird, der ein Riesenhit ist, oder dass ich in einer Autowerbung vorkomme. Keine Ahnung.
Da fällt mir gerade was ein. Also wo wir gerade von Nummer 1 sprechen, ne? Erste Nummer 1 von Udo Lindenberg ist ja, wie wir wissen, mit Apache zusammen gewesen.
Ja.
Ist generell dieses Thema mit so ganz anderen Genre-Leuten was zusammenzumachen, ist das was für dich? Wenn ja, Ski-Agu jetzt anfragt,
ne, was hab ich oft. Ich hab zum Beispiel mit ein paar tolle Tracks mit Tobi und das Bo aufgenommen.
Die sind aber nicht Nummer 1, Bernd.
Die waren aber mal, naja, Nummer 9 oder so. Und, und Nummer 9 ist doch toll.
Nummer 9 ist toll, das stimmt.
Ja, also ich mag deutschen Gangster-Rap überhaupt nicht. Ich denke, er zieht Jungs falsch. Ich sehe ein, dass das im Augenblick geht. Ich frage mich, ob Udo Lindenberg kann ja mit jedem, der Erfolg für ihn verheißt, irgendwie gut zurechtkommen. Herbert Grönemeyer macht, glaube ich, auch mit so einem Rapper irgendwas. Und das sollen die alle machen. Ich mag nicht, worüber die rappen. Ich mag ihre materialistische Philosophie nicht.
Dürfen die gar nicht bei dir anfragen?
Doch, natürlich. Und wenn es ein guter Track wird, wird es ein guter Track. Aber generell alle Leute, die mit einem Lamborghini in ihrem Video fahren, finde ich super uninteressant.
Verstehe ich. Kann ich auch total verstehen. Wie stehst du denn eigentlich zu Westernhagen?
Ein Schauspieler, der die Rolle seines Lebens findet, nämlich den Superkumpel. Und Millionen Leute glauben, dass sie diesen Superkumpel brauchen und hat einen festen Platz in ihrem Leben. Und die sollen das alle machen, wie sie machen.
Was unterscheidet denn der Song von dir und Olli Schulz, Verhaftet wegen Sexy, von Sexy von Westernhagen?
Ich finde unseren besser, weil er
nicht auch. Ich finde ihn nicht gut, aber ich finde ihn viel besser.
Komm, der ist super lustig, unser Song. Also zum Beispiel so eine.
Ist der lustig?
Darf ich mal zitieren? Es ist wieder dasselbe wie jede Nacht. Zwei Apfelschorle und ich bin nackt. Das ist doch voll super. Das allein reicht doch voll, um das Lied zu rechtfertigen. Okay, Sexy von Maus, es geht um.
Das ist das schlimmste Lied der Welt, möchte ich fast behaupten.
Also bei Verhaftet wegen Sexy geht es um, dass man eine Begegnung initiiert. Und Sexy geht darum, was hast du mit dem alten Mann gemacht? Ich bin gefangen zwischen. Okay, es geht darum, dass er sexuell wiedererweckt wird von einer sexy Frau. Also jetzt pass auf. Ich habe ganz viele Dorftanzveranstaltungen gesehen, wo das der Track des Abends war.
Ja.
Wo das einfach Leute so glücklich gemacht hat. Und ich werde nichts verhindern wollen, was Leute so glücklich macht. Mich macht es nicht glücklich, aber mein Herz ist groß. Es ist ein freies Land. Der liebe Gott hat einen großen Tiergarten. Es soll all dies geben, was unter der Sonne existiert.
Eine diplomatische Antwort, würde ich sagen.
Das kann ich anders. Das ist wahrscheinlich auch ein großer Unterschied zu Punkrock-Zeiten oder noch zu den 90ern. Du machst nicht Musik gegen irgendwas.
Das stimmt.
Das ist der Effekt dieser Streaming-Klickwelt. So. Es passiert alles nebeneinander. Also wir haben keine Musikjournalisten mehr, die irgendwelche Acts gegeneinander, aufeinander hetzen in so einer imaginären Musikarena. Jetzt kommt Grunge und wird Britpop töten. Kämpft bis zum Tode oder so. Nein, das gibt es alles. Ich habe gerade eine Doku gesehen über die Band Slowdive, die irgendwie Teenager waren und die so 4 Monate lang gehypt wurden und dann kam Grunge und all die Musikjournalisten, die sie toll fanden, haben ihnen dann gesagt, nee, wir werden euch von jetzt ab nur verreißen und ihr solltet euch nach einem Job umsehen. Es ist grausam, das zu 18-Jährigen zu sagen, aber irgendwie ist es schön, dass Musikjournalisten nicht mehr diese Macht haben. In Deutschland hatten sie das nie, aber in England, das ist wirklich das war zu viel Macht für einzelne Menschen.
Bevor wir gleich nochmal vielleicht Thema ein bisschen wechseln, es kommt jetzt demnächst ein neues Album, keine Ahnung, wie viel, das ist wirklich viele auf jeden Fall, du wirst es wissen, Wie guckst du eigentlich jetzt auf neue Veröffentlichungen? Also bist du noch interessiert an, wie oft wird es verkauft, wie kommt es an oder ist es dann halt raus und es ist ein weiteres Ding, was dir wieder ein Pool an neuen Liedern für Konzerte gibt?
Es ist so schade, dass es nicht mehr profitabel ist, wirklich Tonträger zu machen. Also man Vinyl zu machen, das ist so ein Boutique-Produkt. Und im Augenblick ist das so teuer, Vinyl zu machen. So eine lange Vorlaufzeit und es ist so ein spezielles Prestige-Produkt. Aber es ist nicht mehr wirklich Pop. Es ist sowas wie was für Liebhaber. CDs kaufen Leute auch, glaube ich, nur noch aus Mitleid, obwohl CDs klingen am besten. CDs klingen genau wie das, was man im Studio bei der Endabnahme gehört hat.
Aber die meisten haben, glaube ich, schon gar keine CD-Player mehr, oder?
Ja, vielleicht noch im Auto oder so. Also, wir haben nur noch die Bühne, aber ich will meine Songs bündeln, ich will sie sortieren, ich will ein Paket schnüren und sagen, hier bin ich jetzt. Das ist ein Wegpunkt. Das muss leider sein. Also zahle ich eine Menge drauf und das kommt am Ende alles wieder rein durch GEMA. Aber erstmal zahle ich eine Menge drauf, um so ein Album zu machen. Und um es rauszubringen und um mit Promo-Agenturen zusammenzuarbeiten. Ja, das ist dann so.
Moment, du finanzierst das alles selber jetzt, deine Aufnahmen, Veröffentlichungen?
Ich zahle ziemlich viel Geld selbst, weil ich auch möchte, dass das meins bleibt. Und das ist es mir wert.
Gut. Lass uns doch mal über den Flimmerfreunde-Podcast sprechen. Wir hatten es eingangs schon gesagt, du bist ja praktisch auch Podcast-Kollege und das schon seit vielen Jahren. Erzähl uns mal dazu. Wie ist es dazu gekommen? Ich glaube, ihr kommt so einmal im Monat raus, mehr oder weniger.
Wir versuchen 14 Tage, manchmal sind es 14 Tage, manchmal 3 Wochen. Jetzt hat es wieder fast einen Monat gedauert. Verdammt, es kommt irgendwas dazwischen. Kai war jetzt auf der Berlinale. Ich mache das seit den frühen Nullern, haben mich 2 Damen von der Universal angesprochen, ob ich wüsste, was Podcasts seien. Und das wusste ich zufällig, weil ich es irgendwie im Radio gehört hatte. Weil auf meinen Touren, was hört man? Deutschlandradio. Kultur, Deutschlandfunk, was weiß ich. Und da wurde über dieses Phänomen Podcast gesprochen in den Nullern. Also es fing an als Podcast namens Ohrensessel für die Universal, eigentlich um Universal-DVD-Veröffentlichungen zu hypen. Mit Benjamin Mark, der ein Autor, der ein Buchautor ist und ein Journalist. Und Ben Schadow war dabei. Benjamin Mark war dann, hat sich irgendwann verabschiedet. Jetzt haben wir einen Filmprofi, Kai Otto, der fantastische Projekte dauernd macht. Und googelt den mal, unglaublich. Also Kai Otto kennt sich aus mit allem, was mit Film zu tun hat, mit allen Technik, mit allen Linsen und Formaten und so weiter. Und ich bin eher so ein begeisterter Amateur und ich finde es interessant, Filme soziokulturell zu betrachten und oder versteckte Informationen zu finden. Also Filme sind, jemand hat mal gesagt, die Kathedralen, Filme sind die Kathedralen unserer Zeit. Und man sieht, wie viele Leute daran mitarbeiten. Ich habe auch vor Filmschaffenden unglaublichen Respekt, weil es ist so anstrengend, Filme zu machen. Du stehst um 4 Uhr auf, stehst irgendwo in einer kalten Pampa mit Thermounterwäsche 12 Stunden rum. Wahnsinniger Aufwand, fucking Filme zu machen. Also ich bin froh, dass ich die nicht machen muss und nur sehen kann. Ich bin also begeisterter Filmschauer. Ich habe viel darüber gelesen, aber natürlich nicht studiert, weil ich kein Abitur habe.
Gibt es so, das ist so eine klassische Frage, gibt es so die 5 oder eine Handvoll von Lieblingsfilmen oder Filmen, die du für dich als besonders prägend empfunden hast? Blade Runner hast du vorhin schon gesagt.
Obwohl das gar nicht, also ich
ist gar nicht einfach so.
Objektiv gesehen einer der maßgeblichen Filme überhaupt. Ich mag den gar nicht so. Ich war in der Originalaufführung, es hat alle mehr verwirrt und ein bisschen kalt gelassen, aber alle wussten, dass es ein Ereignis ist und dass sie was Profundes gesehen haben. Dann ist es auch oft so, dass man Filme wieder sieht und die gehen einem nicht mehr so nah. Oder man sieht Filme wieder und jetzt versteht man sie. Jetzt öffnet man sich dafür. Also zum Beispiel habe ich den Tarkovsky-Film Ivan Rublev wieder gesehen. Ein Film über einen russischen Ikonenmaler, spielt im russischen Mittelalter, irgendwie Tataren-Invasion oder Mongolen-Invasion, das weiß ich auch nicht. Es ist eine Meditation über das Künstlersein und über Russland. Also du guckst den Film und du verstehst, was es bedeutet, ein Künstler unter Druck zu sein. Und du verstehst, glaube ich, Russland auch. Und du wirst reingezogen in das sinnlichste Schwarz-Weiß überhaupt. Aber einer von meinen Lieblingsfilmen, der kommt jetzt bald wieder frisch restauriert raus, ist der Film, den Francis Coppola nach Apocalypse Now gedreht hat. Und zwar ein völlig missverstandener Film namens One from the Heart. Die beste Verbindung von Liedern und visuellem Erzählen. Ist so eine Art Liebesgeschichte, ein unzufriedenes Paar in Las Vegas. Coppola baut Las Vegas, diese künstliche Stadt, baut er künstlich nach im Studio und hat ein eher gewöhnliches, alltägliches Paar, eine leicht frustrierende Liebesbeziehung führen. Und im Soundtrack hörst du die besten Tom Waits Lieder, die Tom Waits je geschrieben hat. Extra für diesen Film. Die beste Verbindung, die Lieder sind wie so ein griechischer Chor. Sie spornen die Akteure an, sie kommentieren, was wir sehen auf der Leinwand. Das ist ein romantischer Film und ein artifizieller Film. Heute Nacht würde ich sagen, es ist mein Lieblingsfilm. Morgen Nacht würde ich vielleicht was anderes sagen.
Das ist fair enough.
Heute Nacht reicht.
Ja.
Verdient, hey, wollen wir eine kleine Pause machen oder so?
Ja.
5 Minuten?
Ja, können wir gleich machen.
Ja? Ja, dann doch stopp. Ich brühe mir noch kurz einen Tee auf und bin dann gleich wieder da.
Alles klar.
Pendeln wir uns aus. Ich will.
Genau.
Alles gut. Klar. Ich bin in 5 Minuten wieder da.
Alles klar. Bis gleich.
Machen wir wirklich eine Pause?
Wir können jetzt auch weitermachen. lass uns weitermachen. Haben wir irgendwas, irgendwelche Werbung, die wir machen können?
Oh, schon Werbung können wir machen. Ich muss kurz nachdenken. Hast du was?
Ich finde das neue Album von Gauchaway, das glaube ich so ein 12-Inch oder sowas, fand ich spontan ziemlich gut.
Okay.
Werbung, wo ja alle von sprechen, hast du gesehen diesen Film, der jetzt auch einen Oscar, Auslands-Oscar gekriegt hat?
Zone of Interest?
Zone of Interest, ja.
Nee, ich bin ja, guck ganz wenig Filme. Hast du den gesehen?
Nee, aber ich würde den gerne sehen.
Ja, ich hab nicht so richtig Werbung. Ich habe tatsächlich mir, weil es irgendwie Leute gesagt haben, es ist sehr gut, also jetzt auch schon ein bisschen wieder her, wenn wir das hier ausstrahlen, mir das neue Judas Priest Album angehört. Das ist wirklich mega gut.
Ja, die geben mir ja gar nichts.
Ne? Ja,
das ist
ja schon der Grundfehler.
Ich weiß, aber hier Friese hat das auch mega abgefeiert.
Ja, ich hab's bei Friese gesehen, dachte, okay, ich weiß besser, doch mal an. Hat mich null interessiert. Ich finde schon, es gibt geile Judas Priest Songs, aber hab mir dann irgendwie gedacht, was soll denn die sind über 70, was soll der Quatsch? Braucht man, das ist keine Metal-Band, aber das Album finde ich mega gut. Das hat mir schon Freude bereitet. Aber das ist natürlich auch, und ich habe tatsächlich, ich war gerade heute wieder, und da bin ich noch überlegen, ob ich Konzertkarten kaufen sollte. Und wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen, ich habe mal wieder, ist natürlich auch kein neuer Tipp, aber ich habe mal wieder Buzzcocks gehört.
Ah ja, ja, die also spielen jetzt demnächst.
Mega, ne? Geil. Ja, aber ohne Pete Shelley, I don't know.
Ja, aber was willst du machen?
Ja, und nicht spielen oder nicht hingehen? Ich weiß es nicht. Das war für mich so der Main Man halt, ne?
Ja, das, ja klar, aber
andererseits, es ist 1,5 Kilometer von hier, im Huxleys.
Oh, die spielen im Huxleys?
Mhm.
Eieiei.
Den vor ein paar Jahren mal im Astra gesehen.
Genau.
Das war mega. Das war richtig mega. Und es gibt auch Hits ohne Ende. Aber es ist kein aktueller Tipp, insofern zählt das nur so halb, finde ich. Ich habe nichts Aktuelles, glaube ich.
Ich muss mal gerade überlegen, wenn das rauskommt. Ja, dann war ja schon die Folge mit der Sam. Ich finde ja deren Album so unglaublich gut. The Pill. Hollywood Smile. Ich finde das Album ist richtig, richtig gut. Holt auch ganz viel aus ganz vielen unterschiedlichen Ecken ab. Ist nicht jetzt so eindeutig in einem Bereich zuzuordnen. Ich höre das wirklich sehr gerne.
Okay, mir fällt gerade noch was ein. Ich habe es noch nicht gehört, aber ich weiß, es gibt es auch jetzt noch nicht, aber es wird es dann auch geben, wenn es so veröffentlicht ist. Und ich denke, dass es gut sein wird, und es hat auch Bezug zum Podcast. Es wird ein Hörspiel von Arbeit von Nagels Buch geben. Und es ist keine Lesung, sondern ein Hörspiel in der ARD-Audiothek. Das finde ich ganz spannend, weil es auch ein Spitzenbuch ist.
Aber als Audiobuch gibt es das doch schon, oder?
Glaube nicht, ehrlich gesagt.
Ja? Nee. Also ich weiß, da wird auch schon seit einer Weile an einer Verfilmung
ja
umgedoktert und entwickelt. Ich glaube, da soll eine Serie draus werden.
Also das ist auch eine Audiogeschichte, man weiß es nicht.
Nee, aber das ist definitiv super nicht.
Okay.
Das ist definitiv nicht die Audiosache, das muss noch was anderes sein, sondern es soll schon eine richtige Verfilmung werden, aber da kenne ich jetzt auch nicht den aktuellen Status. Ich meine, das ist schon ganz schön lange auch unterwegs und keiner springt so richtig drauf an, aber da kann ich mich täuschen.
Und freuen tue ich mich natürlich auch aufs neue Bärchen und die Milchbubis Album. Ja, bin ich gespannt.
Ich bin auch sehr gespannt. Die spielen ja auch hier demnächst.
Mhm.
Dann, das hast du eigentlich das Radio Sarajevo gelesen? Du hast es gelesen, ne? Ich habe es ja noch gar nicht.
Ja, mega gut. Ja. Musste teilweise wirklich fast weinen beim Lesen. Aber auch das haben natürlich, es läuft ja auch super, finde ich auch total gut.
Ja, aber wir sind jetzt in die 6. Auflage.
Ja, ja, also Radio Sarajevo von Dijan Zila unbedingt. Also hat mich am meisten berührt, das Buch von ihm. Das ist wirklich hart. im positiven Sinne. Spitzenbuch.
Ich lese ja gerade, was vom Tag übrig blieb.
Hat das nicht unglaublich gut getan? Wart ihr auch alle pinkeln?
Nee. Nein.
Was? Nee,
wir haben Werbung gemacht für Sachen, die wir gut finden.
Okay.
Hast du Werbung für irgendwas, was du gerade empfehlen möchtest oder gerade gelesen, geguckt oder gehört hast?
Nein.
Oder eine neue App auf deinem Handy?
Nee. Mein Album wird echt toll. Es heißt Milieu.
Erscheint wann genau?
19.04. Die besten Tracks sind noch gar nicht draußen. Die ersten Tracks, die jetzt erschienen sind, das sind alles Versuchsballons. Die besten Tracks halten wir zurück.
Bitte alle kaufen.
Ja, oder mal kurz reinhören, was weiß ich. Auf jeden Fall, die nächste Single ist, glaube ich, ein Hammer. Die heißt, es hat einen Vorfall gegeben. Super reduziert, super hart. Kein Vergleich mit den ersten Tracks, die wir veröffentlicht haben. Das ist, wird auch
magst du uns davon eine kleine Gesangsprobe so a cappella kurz geben?
Nein, weil es mehr der Sound ist.
Okay.
Es hat einen Vorfall gegeben. Jetzt dürfte klar sein, die Zuschauer sind nicht in Sicherheit. Das ist die entscheidende Zeile. Die Zuschauer sind nicht mehr in Sicherheit. Das ist meiner Meinung nach die eigentliche neue Information, die wir haben. Das ist die eine Sache, die im Augenblick noch nicht verhandelt wird. Das ist die eine Sache, über die niemand redet. Aber das ist die echte Veränderung in unserer Welt. Wir waren im Grunde nicht beteiligt, aber jetzt sind wir beteiligt. Wir sind mittendrin. Meiner Meinung nach führt Wladimir Putin seit 2008 aktiv Krieg gegen uns, den Westen, ob wir wollen oder nicht. Zum Beispiel, wir sind nicht mehr Zuschauer. Das ist die Neuigkeit und ich bringe die Neuigkeit.
Gut. Gibt es irgendwelche größeren unerfüllten Wünsche bei dir? Gleich welcher Art?
Nein, mein Leben ist echt fantastisch. Ich hab's so gut. Ich wohne in einer Wohnung zwischen Hagenbecks Tierpark und einem Hirschgehege. Ich bin mit dem Fahrrad in einer Viertelstunde in der Innenstadt. Ich habe einen wundervollen Balkon. Ich habe einen 77 Zoll OLED-Fernseher. Meine Tochter findet mich nicht scheiße. Das ist schon mal
viel wert.
Das ist so schwer.
Ich bin eigentlich immer so ein Positivbetrachter, Dinge, das Gute in den Dingen sehen.
Wir sind alle Gewinner. Wir sind alle die absoluten Super-Lotto-Gewinner. Komplett. Ich meine, erstmal, wir sind alle irgendwie weiße Mitteleuropäer. Wir kriegen alles in den Arsch gesteckt. So fängt das schon mal an. Aber weltweit gesehen, niemand von uns musste wirklich schlimm hungern. Wir hatten bestimmt alle schon mal düstere Zeiten oder das Geld war knapp oder wir konnten irgendwas nicht bezahlen. Aber selbst in meinen desolatesten Phasen in Hamburg, wo ich so arm war, dass ich das Essen vom Rücklaufband in der Mensa geklaut habe, dachte ich immer noch, dass okay, auf der anderen Seite war ich sehr jung und so. Wenn das jetzt passieren würde, wäre ich wahrscheinlich ein bisschen geknickt. Aber wusstet ihr, okay, das ist ein bisschen Terra X jetzt, aber wusstet ihr, dass alle Menschen, die existieren auf der Welt, haben den selben Genpool. Wir haben alle Ein Genpool von 40 bis 50 Vorfahren, nur diese kleine Gruppe Homo sapiens. Aus diesen 40 bis 50 Vorfahren sind alle Menschen gebaut, die weltweit rumlaufen, alle 8 Milliarden. Allein das schon, dass wir das irgendwie überstanden haben. Homo sapiens hätten auch ausgelöscht werden können, weil wir nämlich nicht immer Nummer 1 auf der Nahrungsmittelkette waren. Wir waren mal Nummer 5 oder so und wir wurden gejagt. Deshalb sind Leute auch manchmal so komisch, weil wir immer noch Erinnerungen haben, wie die Säbelzahntiger uns jagen. Eine naturwissenschaftliche Doku, die ich gesehen habe, das ist nur eine Theorie, aber ein Anthropologe hat folgende Theorie und er sagt, dass die Neandertaler viel zu gut weggekommen sind immer. Eigentlich waren die Neandertaler nämlich Monster. In unserer Populärkultur sind es immer diese leicht tumben, irgendwie aktionsgehemmten Deppen, die noch mit einer ihre Partnerin über die Schulter tragen oder so. Nein, sagt er, Neandertaler waren furchterregende Bestien, die waren viermal so stark wie Homo sapiens. Und aus Funden, die sie hatten, haben sie in Neandertaler Höhlen, haben sie abgenagte Homo sapiens Knochen gefunden. Das heißt, und wir haben alle Neandertaler Gen in uns, aber ganz wenig, irgendwie sowas wie 0,05 irgendwas, verschwinkt gering. Das heißt, er sagt, und nochmal, ich weiß nicht, wie das stimmt, es ist nur eine These, die er an bestimmten Fundstellen festmacht. Seiner Meinung nach wäre Homo sapiens eigentlich Jahrzehntausende lang gejagt worden von Neandertalern. Neandertaler haben uns gejagt, gegessen und vergewaltigt. Aber irgendwann kamen die Neandertaler dann mit den Wetterveränderungen nicht klar, aber Homo sapiens kam klar. Vielleicht diese 40, 50 Leute, aus denen unser Genpool war, haben ängstlich in Höhlen gelebt und irgendjemand meinte, vielleicht sollten wir jetzt mal wieder draußen nachgucken. Und alle anderen in der Höhle meinten, ach nee, das ist doch immer so, da sterben wir doch immer. Nein, aber ich glaube, es ist irgendwas anders geworden, seit sich das Wetter geändert hat. Lass uns mal wieder draußen gucken. Oder so. Vielleicht stimmt das überhaupt nicht. Aber dieser eine Anthropologe hat mir das so verkauft und ich finde es eine schöne Vorstellung. Mein Appell an euch unterstützen soll, merkt mal, was für fucking Gewinner ihr seid.
Also, ja, auf jeden Fall. Also dieses ist ja auch ein bisschen das moderne Check Your Privileges und so, ne? Findet sich das da wieder bei dir?
Ja, das wird aber immer im ethnischen Zusammenhang benutzt. Mhm. Und das wird auch immer benutzt, um Leute im Grunde herabzusetzen. Mhm. Alles, was ich finde, man sollte so sprechen, dass Leute ein bisschen aufgewertet werden. Also diese ganzen Gemeinheiten im einige Diskussionen sind wirklich sehr verrückt. Es spannt den Rahmen, vielleicht drauf einzugehen. Aber jemand hat mir mal gesagt, ich sollte meine Privilegien checken, worauf ich nur sagen konnte, ich bin ein Adoptivkind. Ich checke meine Privilegien, seit ich krabbeln kann. Natürlich, ja, was meinst du damit? Willst du mir den Mund verbieten? Wieso sind wir dann in einem Raum? Wieso sprechen wir dann überhaupt miteinander?
Aber bist du eigentlich so ein, also potenziell bist du ja schon auch immer noch trotzdem so ein Typ, ne, also, oder wir alle als alte weiße Männer, die wir halt irgendwie mehr oder weniger sind, ne, die halt auch mal so Ärger kriegen. Gibt's so Bernd Begemann-HasserInnen, die irgendwie, oder Themen, wo die sagen, boah, Alter, jetzt halt deine Schnauze?
Ich persönlich bin zu Hass unfähig und heutzutage kann man ja allen ausweichen. Leute müssen sich ja nicht mit mir beschäftigen. Nee. Leute klicken mich einfach nicht an oder gehen nicht zu meinen Shows, ganz einfach, und ich bin nicht in ihrem Leben. Ich hatte mal diesen Ärger mit Ted Geier. Wie gesagt,
das ist aber schon lange her, ne?
Als meine Tochter jung war, habe ich ihn mit seinem Sohn Sid auf dem Spielplatz getroffen. Wir waren die Einzigen in einem kalten Herbstspielplatz. Sein Sohn Sid hatte so einen modischen Schal an und sah wirklich totschick aus. Aber mein Gedanke war, damit kannst du noch nicht auf ein Klettergerüst steigen lassen. Wenn sich der Schal da so verwickelt, der bricht sich das fucking...
Wir sind alle Eltern, ja.
Und das habe ich ihm aber nicht gesagt, weil ich wollte diesen Hass jetzt nicht von ihm mehr. Und unsere Kinder haben dann so miteinander ein bisschen gespielt und wir saßen auf den gegenüberliegenden Enden des Spielplatzes. Irgendwie eine und vorausgegangen war... Nochmal, ich bin den Goldenen Zitronen so dankbar. Haben mich mit auf ihre Tour genommen. Das war, bevor meine Soloplatte rauskam. Ich durfte für sie Touren, Konzerte eröffnen und sie haben mich wirklich fair behandelt. Absolute Hochachtung. Und damals war mir das eigentlich egal, was Leute so politisch sagen. Aber einige Sachen sind mir aufgestoßen. Also 6 gegen 60 Millionen oder wie eher RAF, dass sie bei solchen RAF-verherrlichenden Veranstaltungen wie die schönste Jugend ist gefangen. Wenn man sich mal anhört, wie die RAF-Typen reden, wie sie, wie Ulrike Meinhof ihr Kind in ein Palästinenserlager stecken will und so weiter, das ist monströs. Auch Dinge, die sie gemacht haben. Also irgendwie so einen Wachsoldaten in einer Disco abschleppen und ihn dann erschießen, nur um an seine Magnetkarte zu kommen oder so. Das ist widerlich. Also ich finde, man kann die nicht romantisieren. Und wie sie sprechen, diese technokratische, diese Hinrichtungssprache von denen. Aber jedenfalls... Teds Mutter hatte irgendwas mit der RAF zu tun und ich verstehe, dass er irgendwie rückblickend die Ehre seiner Mutter verteidigen will. Das ist der Instinkt eines Sohnes, gegen den ich nichts haben kann. Ich will ihn jetzt nicht analysieren gegen seinen Willen. Jedenfalls hatte er mitgekriegt, dass ich in einem Interview gesagt hatte, Deutschland ist kein faschistisches Terrorregime. Wenn Deutschland ein faschistisches Terrorregime wäre, würden nicht so viele Leute aus dem faschistischen Terrorregime, in dem sie sich befinden, fliehen, um hierhin zu gelangen und würden dabei buchstäblich ihren linken Arm geben, nur um hier sein zu können. Um den Schutz, um die Obhut Deutschlands genießen zu können. Riskieren Leute wirklich ihr Leben und das würden sie nicht tun, wenn das hier wirklich so mies wäre. Danach hat Ted Geier mich zur absoluten Unperson ernannt, zum Konterrevolutionär und ich finde einfach nur, dass offensichtliche Tatsachen sind Wissenschaft. Das ist jenseits von links oder rechts oder so. Du musst ohne die objektiven Tatsachen kannst du auch keine gute Politik machen, meiner Meinung nach. Naja, also dann war ich da durch und das habe ich durchaus gemerkt, wenn ich zum Beispiel im Pudel war, was eine Hamburger Kneipe, Live-Stätte ist. Ich habe schon gemerkt, dass so Leute mich komisch angeguckt haben und Leute haben nicht mit mir gesprochen, die vorher mit mir gesprochen haben. Bitte, wenn ihr das braucht, wenn ihr euch besser fühlt in eurer Gruppe, weil ihr euch abgrenzt gegen die fucking Konterrevolution, die in diesem Fall aber einfach nur sagt, wie es ist. Bitte, dann macht das. Später vor ein paar Jahren hat mir dann aber Schorsch Kamerun, der Sänger der Goldenen Zitronen, recht gegeben. Er hat in einem Interview, was ich gelesen habe, gesagt, ja, sie hätten ihre Meinung geändert und sie würden das inzwischen nicht mehr so sehen, dass Deutschland ein totalitäres Land wäre, was man zerstören müsste. Ich dachte mir, nett, dass du das jetzt sagst. Hättest du damals auch sagen können? Das wäre nützlich für mich gewesen, aber okay, besser spät als nie.
Ja, aber lassen wir eher was Positives nochmal so in Richtung Ende kommen. Was schätzen deine Freunde und Freundinnen an dir?
Bei mir gibt es immer lecker zu essen.
Was denn zum Beispiel?
Bist du ein guter Koch?
Nein, aber es ist reichlich und erinnert sie an früher.
Hausmannskost.
Ja. Nein, ich hab auch gern, weiß ich nicht, Schnittchen, Obst. Leute werden gut bedient bei mir. Ich bringe zu Bandproben immer was zu knabbern mit.
Das finde ich gut.
Solche Sachen. Ähm, äh, Ich muss sagen, ich habe nicht so viele Freunde. Ich bin nicht so ein Kumpeltyp. Mhm. Ich bin nicht so, lass uns doch in der Kneipe treffen und Doppelkopf spielen.
Das hätte mich auch sehr gewundert.
Mhm. Ich finde es echt schön, zu Hause zu sein. Ich muss wieder mit unseren Vorfahren, den Jägern und Sammlern, den Homo sapiens der nordeuropäischen Steppe kommen. Die haben sich gewünscht, so leben zu können wie ich jetzt. Schön in einem gemütlichen Bett mit einem 77 Zoll OLED-Fernseher. Ich kann YouTube ohne Werbung gucken durch einen Trick. Es gibt alle Klassiker der schwarzen Serie auf YouTube, manchmal sogar in HD. Himmel, das Klo ist 3 Meter, 4 Meter entfernt. Der Kühlschrank ist 6 Meter entfernt. Zur Not gehe ich auch mal in die frische Luft, weil ich einen schönen Balkon habe. Ernsthaft? Fucking König der Welt. Also was kann noch... Und ab und zu, wenn es zu langweilig wird, spiele ich ein Konzert und bin erfüllt für Tage. Und wenn ich Besuch kriege, bin ich umso glücklicher. Aber ich bin nicht so gut in Gesellschaft und das habe ich akzeptiert.
Gut. Wir haben begleitend hierzu so eine, allerdings ausschließlich auf Spotify, so eine Playlist, wo wir Songs draufpacken. Und jeder Gast darf immer 3 auswählen. Mhm. Und von dir hätte ich aus folgenden Kategorien gerne jeweils einen Song. Die erste ist dein aktueller Lieblingssong von dir selbst.
Ja, es hat einen Vorfall gegeben, der kommt aber erst in ein paar Wochen raus.
Dann wann denn? Dann packen wir ihn aber dann drauf. Oder nee, nimm mal einen alten vielleicht noch.
Pack den dann
drauf. Sicherheit.
Brauch dich so. Von meinem letzten Album eine kurze Liste mit Forderungen. Das ist ein mieser Titel für einen Song, aber das Lied ist wirklich gut. Und es ist eine gute Performance.
Gut.
Braucht dich so und ist auf eine kurze Liste mit Forderungen. Hat so eine Zeile wie ich bin kaum jemand, doch ich brauch dich so. Es ist eine das ist gerade ein Lieblingssong von mir, weil ich ihn neulich gespielt habe und ich war gerührt. Okay, was war die
zweite Kategorie ist ein Punk-Song, der immer geht.
Into the Valley von The Skids.
Okay.
I Don't Mind von den Buzzcocks, was weiß ich. Ich weiß nicht, dieses Lieblingslied von mir, The Lions.
Ich weiß nicht, ob es Don't Need Surgery gibt.
Das gibt's auf YouTube.
Mhm.
Es ist,
ich hab's auch auf Bandcamp entdeckt, aber.
Ja, L-E-N-E-S. Und es muss Don't Need Surgery sein. Es ist eher Post-Punk. Ich glaube, es ist eher so 80, 81 rausgekommen.
Doch, gibt's auf Spotify.
Ja, also wenn ihr findet, dass das qualifiziert, wäre das mein...
Deine Entscheidung.
Natürlich, das reicht, na klar. Wenn du,
hätte ich am liebsten, weil diese Punk-Hit-Singles, die kennt jeder.
Mhm.
Aber das ist eine echte Entdeckung und ich hoffe, ihr mögt es auch.
Yes. Und jetzt ein aktueller Song, der dich irgendwie berührt hat.
Jetzt herausgekommen ist.
So, dieses oder letztes Jahr.
Das ist ein Lied von meiner Tochter, aber das ist nicht rausgekommen. Das ist auch nicht auf Spotify oder Bandcamp, weil sie noch, sie meint, sie bringt das nicht raus, weil dann muss sie da Social Media zu machen und sie möchte erstmal ihr Abitur fertig kriegen.
Wow. Wir brauchen als auf Spotify leider.
Ja, sie ist so viel besser als ich. Sekunde, ich gucke mal auf meiner neuen Playlist noch.
Ja, mach mal.
20 Sekunden.
Zeit. Natürlich.
Ich möchte jetzt nicht Mist bauen.
Bitte nicht.
Ich finde, das muss man verantwortungsbewusst.
Unbedingt, natürlich.
Ich finde es gut, dass du das auch so ernst nimmst.
Klar, das Spielerische nimmt man ernst und das Ernste macht man spielerisch.
Das ist sehr weise.
Echt, ne?
Mhm, ja, das ist wirklich weise und finde es gut.
Ich musste viel lernen, um so primitiv zu werden, das glaube ich dir aber.
Aber es ist auch gut, dass du diese Weisheit jetzt auch mit anderen Leuten teilst.
Ja. Okay. Im Augenblick mein Lieblingslied ist von einer australischen Punkband namens Drunk Mums und das heißt New Australia. Und ich liebe das total.
Also die kommen demnächst auf Tour, habe ich gesehen, ne?
Ja, und die kommen ins Komet und ich habe es mir rot angestrichen und ich hoffe, ich bin dann in der Stadt. Das ist eine Platte, die gerade rausgekommen ist, die mich so erfreut. Es ist kein besonders originelles Lied.
Wie heißt es nochmal?
New Australia. Es ist einfach nur so ein ich bin asozial und ihr seid alle doof Song. Ich stehe nicht, das ist einfach super.
Gut.
Tja, mehr kann man dazu wohl nicht sagen. Das ist
nee, sind ja, ich habe ja drei Songs.
Das reicht. Wir wollen ja gar nicht so viel. Bernd, was würde der 15-jährige Bernd denken, wenn er Bernd 2024 treffen würde?
Er würde sagen, wieso bist du so moppelig geworden, du faules Stück Scheiße?
Also, was würde er zu dem denken, was er so macht?
Ein 15-jähriger Bernd wird sich in 2024 erstmal verwundert umgucken und wird erstmal ein paar Tage brauchen, um diese digitale Realität zu begreifen, schätze ich. Und vielleicht wäre ein bisschen enttäuscht, weil der 15-jährige Bernd träumte von grenzenlosem Ruhm. Er träumte davon, dass man so groß wird wie die Beatles oder wie Goethe oder was weiß ich. Ich bin definitiv nicht so groß wie Beatles oder Goethe geworden. Damit müsste der 15-jährige Bernd erstmal klarkommen. Und dann würde ich ihm sagen, hey, komm doch mal mit. Ich spiele vor 30 Leuten in Regensburg. Das ist Riesenspaß. Dann würde er wahrscheinlich sagen, okay, gucke ich mir mal an. Aber wieso ist keine Plakette an deinem Haus? So, ja, nein, das ist wohl nicht mein Geschick. Naja, ich wette, der 15-jährige Bernd würde mein Leben und die Dinge, die ich tue, genauso genießen wie ich. Er wäre aber länger wach und könnte hinterher noch mehr Party machen.
Das ist ein gutes Schlusswort.
Vielen Dank für deine Zeit.
Ich danke euch, ihr seid so hartnäckig, ihr habt euch gut vorbereitet. Ich lüpfe meinen Kopfhörer für euch.
Danke dir.